Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 137. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich Pascal.
Moin.
André.
Moin moin.
Und endlich mal wieder der allseits beliebte König unter den Devils and Demons Stammgästen, Dominik.
Ibims, der Monster-Hero.
136 Episoden mussten vergehen, ehe wir jetzt erstmals dazu kommen, über die berühmt-berüchtigte Independent-Produktionsfirma Troma Entertainment zu reden. Für die, die es nicht wissen, hau ich kurz mein kurzes Fachwissen raus, ehe ich an den Experten übergebe. Troma wurde in den 70er Jahren von den allseits guten Herren Lloyd Kaufman und Michael Hertz gegründet. Und Troma legt vor allem Wert auf günstig zu produzierende, aber möglichst aus diversen Gründen ertragreiche Filme. Das heißt, es ist viel Gewalt, viel nackte Haut und vor allem derber Humor zu erwarten. Das dürften so die größten Trademarks sein des Studios. Und zu den bekanntesten Filmen dürften vermutlich Muttertag, Surf Nazis Must Die, The Toxic Avenger und der heute von uns besprochene Class of Newcom High sein. Von mir mein ganz persönlicher Troma-Geheimtipp ist übrigens The House on Tombstone Hill, der auch bekannt ist als Dead House, was ist denn heute los? Als Dead Dudes in the House aus dem Jahr 1989, der ist gerade von Vinegar Syndrome rausgekommen. Vor geraumer Zeit kann ich nur wärmstens empfehlen.
Oder auch auf Deutsch Hexenhaus Blut für die Zombies.
Ein wahrer Klassiker. Ich liebe alle drei Titel. Das soll an dieser Stelle nicht verborgen bleiben. Mir ist eine Sache aufgefallen. Vor ein paar Jahren, als ich das letzte Mal dann nochmal nachgeguckt habe, hat Troma doch eigentlich fast alle Filme aus dem Portfolio auf YouTube hochgeladen. Und jetzt sind die alle weg. Habe ich mich verguckt oder kann das sein? Hat das jemand von euch auch mitbekommen?
Weil ja, stimmt, die sind weg. Der Kanal ist gesperrt worden. Da hat sich Lloyd Kaufman auch auf sämtlichen sozialen Medienplattformen komplett drüber ausgelassen, dass aller möglicher Mist auf YouTube bleiben kann und der ist irgendwie gesperrt worden. Ich weiß nicht genau, warum, der hat es damals irgendwie geschrieben, aber es hatte, glaube ich, diverse Gründe irgendwie. Es war nicht zulässig, wie sie den veröffentlicht haben und der Inhalt war natürlich jetzt auch nicht unbedingt so, dass man gesagt hat, komplett unproblematisch und da haben wohl mehrere Faktoren eine Rolle gespielt und der war dann, hat sich da komplett das Maul zerrissen drüber und regt sich heute noch drüber auf, dass seine Filme irgendwie nicht mehr verfügbar sind.
Ja, das ist echt Schwachsinn, weil du kannst halt irgendwie gefühlt Serbien-Filme auf YouTube gucken, aber irgendwie die Troma-Filme nicht. Das ist halt schon ein bisschen weird. Dominik, dich verbindet ja ein bisschen was mit Troma. Du hast ja unter anderem quasi das Unternehmen, den Firmensitz in New York besucht und du bist auch großer Fan von Troma. Magst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Erstmal generell, was du von Troma hältst, wie du dazu gekommen bist. Ich bin ja tatsächlich heute in der Runde wahrscheinlich der Troma-Unerfahrenste, da ich tatsächlich nur eine Handvoll Filme kenne. Deswegen überlasse ich heute hauptsächlich mal euch als Experten das Wort.
Also so ganz so viel gibt's da gar nicht zu erzählen. Also zu meiner persönlichen Geschichte mit Troma, ich habe irgendwann Ende der 90er mal in der Gory News, Überraschung, von Troma gelesen. Und dass es halt so edgy ist und wie man halt damals so ist mit 14, 15 Jahren, irgendwie alles, was edgy ist, ist erstmal grundsätzlich interessant. Und dann habe ich mir von Rabbit Eye Movies, die haben damals die DVDs rausgebracht. Nee, nicht Rabbit Eye, ich erzähle Mist, One Eye Entertainment hießen die, glaube ich, irgendwie. Das ist so ein kleines DVD-Label gewesen, das so in der DVD-Anfangszeit die ganzen Troma-Filme vertrieben hat. Von denen habe ich mir dann meinen ersten Troma-Film Romeo and Juliet geholt. Den gab es hier im Müller bei uns für verhältnismäßig günstige Euros und die habe ich mir dann geholt. Und irgendwie hat es bei mir einen Nerv getroffen, wobei ich sagen muss, dass mich dieser Aroma du Troma-Trailer, der da immer drauf war, wer den vielleicht noch kennt, wer so eine alte DVD hat, der Trailer ist eigentlich quasi die Quintessenz aus den Filmen und zeigt quasi die allerbesten Szenen aus den größten Filmen von Troma, schön zusammengeschnitten geschnitten und unterlegt von Motorhead's Sacrifice. Also der ballert ordentlich, wenn man den anguckt, und am Ende explodiert erstmal so ein Schiff und dann kommt der Troma-Schrift zu, also richtig geil, und der hat mich damals eigentlich so richtig reingeholt. Und dann habe ich mir Romeo und Juliet angeschaut, den fand ich damals, ja, eigentlich ganz okay, war jetzt kein Bombenfilm, aber den fand ich schon ganz cool. Und daraus hat sich dann so ein bisschen entwickelt irgendwie meine Leidenschaft für diese Filme. Dann kam der Toxic Avenger, der hat mich dann wirklich als erster Troma-Film dann echt abgeholt. Class of Nukem High war auch einer, der war, glaube ich, sogar noch vor Romeo und Juliet, wenn mich nicht alles täuscht. Weiß ich gar nicht mehr, welchen ich da zuerst gesehen habe. Den habe ich mir damals auch übers Internet bestellt. Und daraus hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Und da wusste ich noch gar nichts über Troma oder über die Geschichte oder über die Philosophie der Firma. Und als ich das dann so ein bisschen gelernt habe, auch durch die Extras auf den DVDs, die damals schon sehr umfangreich waren und wo man halt viel erfahren hat über Lloyd Kaufman und über die Art und Weise, wie Troma Filme macht und wie Troma zu Independent Cinema, wie sie immer sagen, steht, 40 Years of Disruptive Media, ist ja der jetzige Slogan, dieses Guerilla-Filmmaking, was sie an den Tag legen, das hat mich so ein bisschen begeistert. Ich bin ja mal ein Freund von unkonventionellen Methoden und von Wegen, die Leidenschaft findet, die eigentlich gar nicht da sind. Also Leidenschaft schafft Wege, die es eigentlich gar nicht gibt. Und das ist eigentlich so das, was man bei Troma dann wirklich sagen kann, was da vorherrscht. Also die Leidenschaft, Filme zu machen. Die drei Grundsätze von Troma sind Safety to People, also Sicherheit für Menschen. Safety to People's Property, also Sicherheit für deren Eigentum. Und als letztes Make a Good Movie. Und der letzte Grundsatz ist auch der oft nicht ganz so sehr erreicht wird vielleicht, aber das macht ja auch den Charme davon aus. Und du hast ja angesprochen, Chris, Troma zeichnet sich durch sehr, sehr günstige Produktionsmethoden aus, durch sehr, sehr günstige Filmmethoden. Die filmen fast alles in Sequenz, was ja in Hollywood absolut unüblich ist. Also ein Film beginnt mit dem Anfang, der Schedule quasi, der Film. Plan beginnt auch mit dem Anfang des Films und endet mit dem Ende des Films, sodass Lloyd Kaufman eben die Möglichkeit hat, falls irgendein Schauspieler in der Mitte irgendwann mal aussteigt und sagt, ich habe keinen Bock mehr, was auch schon vorgekommen ist, wie man in dem einen oder anderen Making-of zu diversen Filmen sieht, dann hat er eben nicht das Problem, dass er das Ende nochmal neu drehen muss, sondern dann werden halt die kommenden Szenen einfach umgeschrieben und dann wird jemand anders eingesetzt und übernimmt sozusagen die Rolle. Das ist auch in Class of Nukem High mit einer Darstellerin passiert, weil die einen Autounfall hatte. Die sollte eigentlich mehr Szenen bekommen und ist dann aber quasi rausgeschrieben worden im letzten Drittel oder umgeschrieben worden. Und so filmt Lloyd Kaufman halt. Er sagt halt auch einfach, okay, in New Jersey wird jetzt nächste Woche ein Gebäude gesprengt. Lass mal jemanden vorbeischicken, lass mal filmen. Egal, ob wir das irgendwie brauchen. Wir haben einen günstigen Special-Effekt. Da wird ein Gebäude einfach mal hochgejagt, implodiert. Das bauen wir doch irgendwo ein. Ist überhaupt kein Problem. Kommt auch in dem Film vor, im Übrigen am Ende dann.
Ist das die Schulexplosion quasi?
Krass. Richtig, genau. Das ist eine Szene aus einer Gebäudesprengung aus New Jersey, die sie da einfach gefilmt haben. Oder dass sie halt den Car-Stunt, da haben sie so einen Car-Flip-Stunt gemacht, den Sergeant Kabuki Man, den haben sie auch gefilmt. Da dreht sich ein Auto um sich selbst und explodiert dann. Das ist in fast jedem Film danach drin. Auch wenn es gar nicht reinpasst. Das ist einfach die teuerste Szene. Lloyd Kaufman hat gesagt, wir sind noch bescheuert, wenn wir die einfach nur einmal zeigen. Irgendwie. Machen wir in jedem Film rein. Ist doch super. Und das ist halt
geil, wenn sie das Filmmaking.
Ja. Es wäre auch cool, wenn sie das irgendwie, wenn sie feststellen, es wird gerade irgendwie von einem Hollywood-Blockbuster irgendwie so eine Autofahrsequenz gedreht und sie filmen sie einfach mit einem privaten Kameramann mit und verwenden sie im Film. Haben sie bestimmt auch gemacht.
Das ist echt so geil. Auch die sagen halt auch wirklich, wenn Fans uns anrufen und sagen, ey, pass auf, wir finden eure Filme toll, ich habe zum Beispiel einen Shotplatz, habt ihr Bock dort zu drehen, ist kostenlos, dann sagt Lloyd Kaufman nicht, naja, hör auf, wir drehen doch nicht auf deinem Shotplatz, bist du bescheuert, sondern Lloyd Kaufman sagt, na klar, kommen wir vorbei, 5 Wochen. Und das haben sie auch in Nukem High gemacht. Die Szenen auf dem Schrottplatz mit den Cretans sind halt einfach, weil einer angerufen hat, der gesagt hat, pass auf, ich finde eure Filme toll, ich habe einen Schrottplatz, da könnt ihr kostenlos drehen, ihr könnt auch gerne die Schrottpresse filmen oder irgendwas. Und dann stehen die da vor der Schrottpresse und feiern das komplett ab, wie da die Autos irgendwie zu Würfeln gepresst werden. Und ja, Lloyd Kaufman gesagt, klar, machen wir. Weil das gibt den Filmen halt auch so eine gewisse Authentizität. Es ist billig. Und on location zu drehen, wirkt halt einfach anders, als irgendwelche komischen Billo-Sets im Studio nachzubauen mit wenig Geld. Also die machen da echt extrem viel cooles Zeug in die Filme rein. Auch diese Reverse-Shots, was die ganz oft machen. So dieses, irgendwas fliegt ganz schnell irgendwo rein, zum Beispiel eine Faust, wird einem Darsteller in den Hals gerammt, dann filmen die halt nicht, wie jemand irgendwie so tut, als würde er dem Darsteller irgendwie ins Gesicht schlagen und die Faust dann in den Mund bohren, sondern die Faust wird ganz schnell vom Mund weggezogen und dann wird das Ganze rückwärts abgespielt. so dass es eben aussieht, als würde jemand ganz schnell draufhauen, dann ist die Sicherheit für die Darsteller größer und der Effekt ist besser. Und man muss nicht irgendwie 1000 Mal abfilmen und das irgendwie genau timen, dass sich niemand verletzt. Und lauter so Kleinigkeiten haben die halt etabliert und nutzen die eigentlich auch in den Filmen bis heute. Und ganz viele Darsteller sind halt auch in vielen Rollen dann drinnen. Da kommen auch einfach mal viele vorbei und sagen, oh cool, Troma dreht da irgendwie, ich laufe mal vorbei, die setzen mich bestimmt irgendwo ein. Und die setzen die Leute dann auch ein in irgendwelchen Statistenrollen. Die kriegen halt keine Kohle natürlich, da wird dann gesagt, okay, du bist im Troma-Film, kriegst einen Hotdog hier in die Hand gedrückt und eine Scheibe Pizza und eine Cola. Und die Leute sagen, ja, mega, cool, mach ich. Stelle ich mich einfach mal 2 Tage hier hin und hampel irgendwie im Hintergrund rum, während im Vordergrund irgendwas passiert. Und das ist so die Art Filme machen, das ist das, was den Charme von Troma ausmacht. Und ich glaube, wenn man das weiß und die Filme schaut, dann wirken die auch anders, als wenn man jetzt einfach komplett blank einen Film wie Nukem High einlegt und sich denkt, sieht schon ein bisschen günstig aus. Aber wenn man halt merkt, wie der Film entstanden ist und die Making-ofs dazu gesehen hat und auch ein paar Interviews vielleicht gelesen hat oder einfach die Philosophie kennt, dann ist es ein ganz anderes Gefühl. Und dann weiß man auch, wenn mal irgendwas vielleicht schöner aussieht als erwartet, weiß man dann viel mehr zu schätzen, finde ich. Und so ist einfach, mir ist so ein Film einfach 1000 Mal lieber als irgendeine seelenlose, hochproduzierte irgendein Hochglanzfilm, der halt wirklich, wo halt kein Funken Seele, kein Funken Leidenschaft drinnen ist, der einfach runtergekurbelt ist nach einem gewissen Muster, wo du genau siehst, der soll das und das Publikum abholen. Dafür ist der gemacht. Und das macht halt Troma nicht irgendwie. Das ist halt einfach nicht deren Art. Und die Filme haben alle irgendwie Herz, die haben alle Leiden, Herz, die haben alle irgendwie Leidenschaft. Und das ist halt einfach das, was es ausmacht. Das Einzige, was mir jetzt die letzten Jahre so ein bisschen die Leidenschaft darauf vergällt, und ich finde, es sollte man auch so ehrlich, sollte man sein und es erwähnen, der Humor ist halt oftmals sehr, so wie man immer heute so schön sagt, non-PC, aber tritt halt leider auch in manchen Produktionen oft nach unten und das finde ich nicht so toll. Das fand ich damals schon nicht so toll, ehrlich gesagt, aber da war halt einfach noch ein anderes Mindset auch, da war South Park noch ganz groß und so weiter. Ich finde auch, man kann das nicht so einfach abtun mit, ja, ist halt Satire und das gehört halt dazu. Das müsste in manchen Filmen einfach nicht sein. Es ist nicht extrem und Troma setzt sich auch aktiv für die LGBTQ-Community ein. Die übernehmen oftmals Projekte, die aus der Community stammen und vertreiben deren Filme. Die haben ganz viele Darsteller über die Jahre gehabt, die aus der homosexuellen Szene kommen oder generell aus der transsexuellen Szene. Zum Beispiel Babette Bombshell in dem Remake von Nukem High, die eine größere Rolle oder der eine größere Rolle spielt. Von daher ist es so ein zweischneidiges Schwert. Aber ich finde, das sollte man schon, so ehrlich sollte man sein, das auch kritisieren zu dürfen, gerade bei einem eigenen Fandom. Und das ist sowas, wo ich immer sage, das bräuchte es in dem einen oder anderen Film einfach nicht. Es ist einfach unnötig. Ich finde es nicht lustig und es ist auch, bringt auch nichts für die Handlung vom Film. Aber abgesehen davon ist die Leidenschaft und die Freude und das Herzblut aller Beteiligten ist da für mich federführend und die Making-ofs zu den Filmen sind einfach die besten. Die sind oftmals wesentlich besser als die Filme, weil da einfach pures Chaos herrscht. Es ist wirklich komplette Anarchie am Set. Das, was in Terror Firma, wer den Film kennt, was da auf der Leinwand landet, ist eigentlich quasi 1:1, wie so ein Troma-Film gedreht wird. Da haben sie einfach nur die Kamera laufen lassen, so ungefähr.
Was würdest du jetzt, du hast ja vermutlich relativ viele Troma-Filme gesehen, abseits von Nukem High, welche Filme würdest du dann den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen? Vielleicht auch abseits der, sag ich mal, 3, 4 großen Filme, die vielleicht jeder kennt, oder zumindest die unseren Podcast hören dürften.
Also die großen, die ganz großen sind halt wirklich hier Atomic Hero, also Toxic Avenger, Nukem High und Sergeant Kabuki-Man vielleicht noch. Den würde ich noch empfehlen. Das ist der so ein bisschen untergeht. Das war eigentlich so die erste größere oder eine der ersten größeren Produktionen, die sie gemacht haben. Mit dem LAPD-Officer, der dann zu einem Kabuki-Warrior wird. Den finde ich ganz lustig. Der ist aber halt auch ähnlich wie Nukem High sehr zahm. Also der hat jetzt noch nicht so den Drive, sage ich jetzt mal, wie ein Toxic Avenger. Aber der ist empfehlenswert. Aber so als Geheimtipps würde ich sagen, auf jeden Fall Combat Shock. Der ist für Troma-Verhältnisse sehr, sehr schwer. Da geht es um einen Vietnam-Veteran. Der hat auch ein bisschen Anleihen von Lynchs Eraserhead. Da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Aber der ist aber wirklich auch, das ist kein Film, den man mal so am Sonntagnachmittag locker flockig nebenher laufen lassen kann. Sondern der ist schon auch wirklich, der drückt aufs Gemüt ganz arg. Es ist einer der bedrückendsten Vietnam-Filme, finde ich. Oder Post-Vietnam-Filme, der hat bisschen was von Jacob's Ladder, ein bisschen was von, wie gesagt, Eraserhead. Und teilweise wirkt er von der Atmosphäre her auch so ein bisschen wie der Exterminator, so mit so dreckigen Seitengassen und so. Ich glaube, der spielt auch in New York, wenn mich nicht alles täuscht, wie es viele Troma-Filme ja auch tun. Den kann ich auf alle Fälle empfehlen. Und von den neueren Sachen würde ich vielleicht sagen Father's Day, der rausgekommen ist. Der sieht zwar auch sehr günstig aus, aber der ist auch, schwimmt in dem Fahrwasser von Hobo with a Shotgun und ist auch so Grindhouse-mäßig aufgezogen, aber den fand ich auch sehr sehenswert. Und ansonsten würde ich sagen, das Remake von Nukem High ist auf jeden Fall auch noch eine Reise wert. Und ein deutscher Troma-Film, der zwar nicht Troma produziert ist, aber Troma vertrieben, Kondom des Grauens. Der Film, der auf dem Comic von Ralf König basiert, der ist auch, den muss man auch gesehen haben, um es zu glauben. Da spielt eine Iris Berben mit, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, eigentlich so richtig. Weil du gefragt hattest, ich war tatsächlich vor 5 Jahren bei Troma in den Studios. Nur ganz kurz noch der Abriss. Wir sind da wirklich spontan hingelaufen irgendwie. Wir waren in New York im Urlaub. Und ich hatte die vorher mal angeschrieben und hatte die gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, dort eine Führung zu bekommen. Weil die Büroräumlichkeiten, wer das nicht kennt, die Büroräume von Troma sind quasi wie ein Museum. Da liegen überall Requisiten aus den Filmen rum, es hängen überall Poster. Der komplette Schreibtisch von Lloyd Kaufman ist voll und übervoll mit Troma-Spielzeug, mit Spielwaren aus der Toxi-Serie, die es damals gab, mit irgendwelchen Filmrollen, die rumliegen. Also es ist wirklich absolut ein richtiges Dreckloch, weil die das auch nicht pflegen. Das vergammelt da alles irgendwie so vor sich hin. Ne? Das Penismonster. Es ist fast ein bisschen schade, aber das trägt trotzdem komischerweise wieder zu dem Charme von dem ganzen Studio bei und passt wieder ins Bild so ein bisschen rein. Und dann hängen halt zum Beispiel auch irgendwelche Bilder von Lloyd Kaufman mit Sly Stallone an der Wand. Der hat damals für Rocky das Location Scouting gemacht und hat dieses Schlachthaus, wo die Schweinehälften dann hängen, hat er rausgesucht. Und das Gym wohl auch. In dem der Film dann größtenteils spielt, das hat er auch rausgesucht. Und da hängen natürlich dann auch irgendwie Zeitungsausschnitte von Rocky-Erfolgen und von seinen ersten Filmen, die er gemacht hat. Battle of Love's Return, wo Oliver Stone damals mitgespielt hat, seiner ersten Onscreen-Rolle und diverses anderes. Und das ist dann halt irgendwie quasi vermischt mit irgendwelchen alten Filmrollen, wo dann irgendwie der mich dann rumgeführt hat und gesagt, ja, da hinten liegt die Originalfilmrolle von Toxic Avenger irgendwo unter dem Haufen Müll. Und dann habe ich so gesagt, ja, wie unter dem Haufen Müll, die nicht irgendwie aufheben oder so, dass die vielleicht irgendwie, nee, das ist egal, das so, kümmert sich keiner drum.
Nimm die doch ruhig mit, Dominik, mach du den 4K-Transfer draus.
Das ist echt krass irgendwie, ne? Wir sind halt wirklich durch, haben dann auch so ein bisschen so ein paar Requisiten dann angeschaut natürlich, haben auch noch Werbung gemacht für die Crowdfunding-Kampagne von Class of Nukem High, Return to Nukem High Volume 2, der jetzt vor kurzem offiziell rausgekommen ist. Letztes Jahr, genau, letztes Jahr, den gibt's auch noch nicht in Deutschland auf DVD oder Blu-ray, den gibt's bis jetzt nur über Troma direkt als Blu-ray, aber kann ich empfehlen auf jeden Fall. Den haben wir dann auch noch so ein bisschen mit beworben, da haben die dann gesagt, ob sie da Bilder machen können, wie wir diese dann veröffentlichen können, weil sie gerade in der Crowdfunding-Kampagne stecken. Dann haben wir uns alles angeschaut. Lloyd Kaufman war leider nicht da, der war gerade irgendwie unterwegs, aber Michael Hirst war da. Und den haben wir dann gefragt, ob die Blu-Rays, die unten im Lager hatten, ob die verkaufen, weil ich dann gedacht habe, dann nehme ich mir gleich ein paar mit, die ich noch haben will. Und dann hat ihn halt der Praktikant, der mich darum geführt hat, gefragt und hat gemeint, ja, der würde gerne was mitnehmen, was kaufen, wie sieht's denn aus? Und dann hat Michael Hörser gesagt, ja, kaufen, hör auf, soll er einfach mitnehmen, soll er sich was aussuchen, das passt schon. Dann hat er mir einfach 3 Blu-Rays geschenkt und hat noch ein paar Bilder gemacht und dann habe ich noch kurz mit ihm geplaudert und da hast du ihm halt wirklich angemerkt, dass er total happy ist und dass die alle total happy sind, wenn sich Leute für deren Schaffen interessieren. Da kommt irgend so ein deutscher Typ da einfach mal an und läuft da durch und schaut sich das Zeug alles an und hätten ja dann auch einfach sagen können, ja gut, dann soll er halt ein bisschen gucken und dann schickt man ihn halt wieder weg. Aber du hast denen wirklich angemerkt, dass die sich freuen darüber und die Unterstützung zu schätzen wissen. Das hat er mir auch mehrfach gesagt, hat gemeint, er findet es ganz toll, dass sie so viele Fans haben um die Welt und dass wir jetzt extra irgendwie in unserem Urlaub sozusagen dann einen Schlenkerer machen in nicht unbedingt touristisch erschlossenes Gebiet. Die sitzen in Long Island City, das ist jetzt nicht unbedingt der Touristen-Hotspot.
Hell's Kitchen, ne?
Ja, Hell's Kitchen, ja, so sieht's auch aus auf jeden Fall. Da waren wir dann und dann, genau, das also war, ich kann es echt nur empfehlen. Die sind sehr unkompliziert. Wer jemals mal in New York ist, vielleicht post-Corona, wenn das irgendwann mal wieder gefahrlos möglich ist, dann schreibt die mal an und macht mal einen Abstecher dorthin. Ist mit der U-Bahn einigermaßen gut zu erreichen, mit ein bisschen Fußmarsch und lohnt sich definitiv.
Haben die da dann noch einen großen Mitarbeiterstab? Also beziehungsweise womit, also du hast es ja eben schon gesagt, die letzten beiden Filme sind ja durch Crowdfunding finanziert worden und Father's Day ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, insgesamt haben die jetzt, glaube ich, in den letzten 10 Jahren, glaube ich, nur 3 Filme rausgebracht. Wie halten die sich über Wasser? Also leben die jetzt von ihren Lizenzen, aber die vertreiben sie ja auch größtenteils eigentlich nur selbst ihre Filme. Also wie muss man sich das vorstellen? Konntest du da irgendwie einen Einblick von kriegen?
Die haben einen sehr, sehr breit gefächerten Katalog an Filmen, die so gar nicht das breite Publikum erreichen. Die kaufen viel in Spanien, auch teilweise in Deutschland und im europäischen anderssprachigen Ausland wird auch wohl viel eingekauft, was ich so mitbekommen habe. Und die vertreiben halt dann die Filme dann. Die machen selber nicht mehr so viel, weil Michael Hirst und Lloyd Kaufman die meisten Filme in Co-Regie quasi zusammengedreht haben, wobei Michael Hirst da eher im Hintergrund war und Lloyd Kaufman so die treibende Kraft dahinter war und Michael Hirst war dann immer eher so der hinter den Kulissen, der hat auch nur in einem Film eine ganz kurze Rolle und ist sonst nie onscreen zu sehen. Da wird auch immer ein bisschen sich drüber lustig gemacht in den Skits und sowas, dass dann immer irgendjemand als Michael Hirst auftritt. Und daher machen die wohl ihr Geld, glaube ich. Der letzte Film, den sie jetzt rausgebracht haben, war wirklich Nukem High, dieser Zweiteiler. Der hat ja, keine Ahnung, 4-5 Jahre gebraucht, bis der mal komplett durch war mit Postproduktion, weil halt einfach mehrfach die Kohle ausgegangen ist.
Der erste übrigens, jetzt, also ich habe den zweiten hast du jetzt auch noch nicht gesehen, ne? Durch die.
Doch, den habe ich. Ich habe den, dadurch, dass ich den ja gecrowdfundet habe, hatte ich die auf irgendeinem irgendein Portal, irgendein Streaming-Portal habe ich einen Key bekommen, da konnte ich mir den vorab schon anschauen und ich habe auch mittlerweile die Blu-ray mit cool. Autogramm von Lloyd Kaufman noch bekommen.
Also den ersten fand ich ja tatsächlich, also jetzt den ersten von dem neuen sozusagen, fand ich ja eigentlich tatsächlich ziemlich gut. Mal gucken, ob ich den zweiten dann auch noch...
Also der zweite zieht noch mal ein bisschen an, der erste ist noch eher gemächlich, wobei der schon deutlich mehr Action hat als das Original. Aber der zweite zieht nochmal ordentlich an. Also lohnt sich meines Erachtens auf alle Fälle. Wird nochmal ordentlich schön rumgeglibbert, rumgeglipscht und ist definitiv cool. Und der neue, der jetzt kommt, heißt Shakespeare's Shitstorm. Hashtag Shakespeare's Shitstorm.
Ja, der wird gerade auf diversen Filmfestivals umgereicht.
Genau,
da richtig. Da wird erst die Hoffnung gehabt, dass der auf dem Fantasy-Filmfest läuft, lieber jetzt nicht. Aber ich glaube, in Sitges wird der jetzt laufen. Genau, der geht gerade durch die Festivals.
Ja, da bin ich mal gespannt drauf, aber es stimmt schon, selber machen die nicht mehr so viel. Die hatten auch über die Jahre hinweg, wenn man sich mal deren eigenes Schaffen anschaut, die gibt's ja seit Mitte der 70er Jahre und seitdem haben die ein bisschen mehr als eine Handvoll Filme selber gemacht. Also es hört wirklich auch schon bei den genannten auf. Poultrygeist habe ich vorhin noch vergessen, den würde ich auf jeden Fall noch nennen bei Empfehlungen. Der ist echt nicht schlecht, das ist auch von Lloyd Kaufman gemacht. Aber Lloyd Kaufman hat nicht viel Filme gemacht. Das ist eine Handvoll Sachen, aber das ist jetzt nicht so sehr viel, was eben auch der Philosophie geschuldet ist, dass sie eben erstmal überall Kohle brauchen und irgendeinen Verleih finden müssen. Und das, was sie mit Toxic Avenger erreicht haben, den fast schon Weltruhm, den sie bekommen haben, mit Zeichentrickserie, mit Merchandise, mit Actionfiguren und so weiter, das haben sie halt leider auch nie mehr geschafft. Deswegen wird das wahrscheinlich einer der Gründe sein, warum deren Output trotz der, also wenn man sich die Filme anschaut, die von Troma vertrieben werden, das sind ja, was weiß ich, wie viele, 1000.
Ja, das täuscht, genau, das ist immer gut, dass du es sagst, das täuscht. Klärt so ein bisschen auf, sie selber haben eben quasi in Regieform von Kaufmann eben, glaube ich, ja, wie du schon sagst, glaube ich, keine 10 Filme gemacht, aber es sind halt viele Filme unter dem Vertrieb von Troma erschienen. Ja. Und das täuscht dann immer so ein bisschen darüber hinweg. Jetzt würde ich gerne mal wechseln zu André, der ja, glaube ich, auch großer Troma-Fan ist. Wie sieht's denn bei dir aus, deine Erfahrung mit Troma und woher deine Liebe dazu?
Also so ganz so viel wie Dominik habe ich nicht gesehen, aber sag ich mal so die wichtigsten auf jeden Fall. Also der erste war bei mir auch Toxi, einfach weil der Name damals so in meiner Jugendzeit, als man eben sich für das ganze Horrorspektrum interessiert, natürlich immer wieder gefallen ist im Netz, damals in Foren schon, wenn es um Tipps ging und überhaupt und was man sich so besorgen muss im Ausland und Co. Von daher habe ich mir damals dann die Tox-Box geholt, die habe ich ja heute noch, so eine DVD-Box eben mit allen Teilen, inklusive dem Cartoon. Und das war so mein Einstieg in Troma und sage ich mal, damals hat man natürlich noch so gar nicht verstanden, auch so richtig, was die eigentlich wollten. Da hat man natürlich dann auch nur so im jungen Alter dann erstmal nur wie natürlich auf Gore gehofft, wie immer. der Gore-Hound muss befriedigt werden. Und erst später hat sich dann so ein bisschen mehr erschlossen, was das eigentlich für, also A, was hinter Troma steckt überhaupt, was die machen und so weiter. Aber eben auch zu schätzen gelernt, eben wie die Filme entstehen und so weiter. Und ja, bei mir war es halt Toxi. Dann tatsächlich auch schon dieser Hexenhaus, wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, doch, es war aber eine Troma-Produktion, hat man noch gecheckt gehabt, ne? Genau, es war eine Troma-Produktion.
Na, das ist eins von denen, die sie quasi vertrieben haben. Ja.
Genau, also eine Vertriebsproduktion, genau. Aber der war dann zumindest mit Label der nächste und danach kam dann Surf Nazis Must Die. Genau. Also deswegen, ich habe jetzt auch Class of Newcomb High zum ersten Mal gesehen tatsächlich, den habe ich bisher nie gesehen gehabt, der Name war mir natürlich geläufig, habe es aber irgendwie nie geschafft, den zu sehen und deswegen war ich jetzt relativ happy, dass wir den endlich auch mal hier rannehmen und ich in dem Zuge jetzt auch wirklich mal sehen musste und endlich das abhaken kann und ja, da reden wir natürlich dann gleich drüber. Ansonsten, ich finde es auch mega spannend, was Dominik jetzt für Insights noch gegeben hat, deswegen so tief stecke ich dann auch nicht drin, aber ich mag einfach Troma dafür, dass sie diesen und ich glaube auch, dass sie so dankbar sind, weil mehr haben sie ja nicht quasi. Also dass es ist ja so, also das soll jetzt gar nicht negativ klingen, aber all ihr Erfolg münzt ja auf dieser Liebe, auf dieser Filmliebe. Die machen das ja, das wussten die ja auch, als sie gestartet haben damit, dass das ja wahrscheinlich jetzt kein Multimillionen-Business wird. Aber sie machen das halt einfach aus der Liebe zum Film und zum Trash und zum Genrefilm und das merkt man ja auch durch und durch. Und natürlich gerade, wenn du so erfinderisch werden musst, wie die, was Produktionen angeht, auch diesen Anspruch schon hast, grundlegend so, wir machen alles günstig und trotzdem hoffentlich möglichst unterhaltsam. Und ich glaube auch so sicherlich so schwer da manche Produktionen waren, ich glaube schon, dass es auch mal ein Riesenspaß bestimmt war bei denen da am Set. Also wenn du so einen Quatsch da irgendwie drehst und irgendwie wahrscheinlich super erfinderisch sein musst, was manche Szenen angeht und du überlegen musst, ja, wie machen wir das jetzt möglichst cool, obwohl wir eigentlich nichts zur Verfügung haben. Typisch der Spruch halt, Not macht erfinderisch. Ich glaube, da gab's schon einige Momente, wo da gezaubert werden musste, was nachher auch gar nicht klar war, ob das überhaupt funktioniert und so. Und diese ganze Liebe, glaube ich, du kannst sowas ja gar nicht machen, wenn du das nicht wirklich aus Leidenschaft machst. Dann wäre so eine Firma gar nicht zu halten und das wäre auch überhaupt das ganze Projekt wäre gar nicht möglich. Und das halte ich denen, das rechne ich denen halt hoch an. Und ich finde halt, in den Filmen, die ich kenne, sieht man das halt auch durch und durch. Weil die wirklich schon trotzdem ja auch die haben eine eigene Signatur, so die Filme. Die haben ein eigenes Händchen, man sieht das einfach, wo die herkommen und wer da beteiligt ist und so unterschiedlich jetzt auch vielleicht die Settings und Themen und, na, das heißt Themen, aber ne, Gewalt, Nacktheit und Gore haben wir geklärt, so, aber so unterschiedlich die Filme in ihrem Werk sind, was sie erzählen und so weiter, aber man merkt immer so wo das herkommt, wer es gemacht hat und deswegen, das rechne ich ihnen alles sehr hoch an und sie haben sich ja einfach ja bis heute da behauptet mit diesem Namen und ja auch sicherlich einen Kult geschaffen, auch wenn der, wie gesagt, jetzt nicht sicherlich keine hohen Summen abwirft in der Höhe, wie jetzt Hollywood gewohnt ist, aber allein, dass es sie noch gibt und sie immer noch eine Fanbase haben, zeigt ja, dass sie da seit Jahren einiges richtig machen.
Pascal, wie vertraut bist du mit Troma?
Vermutlich noch ein bisschen weniger als André. Ich glaube eigentlich, dass ich so wahrscheinlich ja ähnlich viele Filme gesehen habe wie du, nämlich auch vielleicht etwas mehr als eine Handvoll. Und auch jetzt, ja, begleitet mich jetzt auch noch lange nicht so lange wie Dominik zum Beispiel. Ich habe die auch irgendwann in den letzten 5 Jahren, habe ich so richtig für mich erstmal das Konzept Troma verstanden. Das ist halt diese Produktionsfirma ist und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich tatsächlich mit Newcomb High oder mit Toxic Avenger angefangen habe. Newcomb High kannte ich jetzt auf jeden Fall schon vorher, habe dann auch dann das erste Sequel, ich glaube einfach Newcomb High 2 heißt er, ne? Ich glaube, ja.
Ja.
Gesehen, dass ich dann halt auch, ja, ganz unterhaltsam fand und habe dann jetzt halt auch so die, bekannteren gesehen und war tatsächlich, und deswegen fand ich das auch von meiner Warte aus sehr spannend, was Dominik da jetzt nochmal so ein bisschen erklärt hat, hab lange nicht verstanden, was jetzt ein Troma-Film und was halt ein Troma-Film ist, also in dem Sinne von, was sind jetzt, wenn ich irgendwie in den Filmdatenbank nach Troma-Filmen gucke, was sind jetzt die Filme, die irgendwie so in die Richtung gehen, sind das halt nur die von Kaufman und Hertz gedreht und produziert wurden? Oder sind das halt alle, die ich unter dem Tag Troma-Film finde? Das verstehe ich jetzt ein bisschen besser. Und dann kann ich, glaube ich, auch ab jetzt eine gezieltere Auswahl treffen, wenn es darum geht, weitere Lücken zu schließen. wenn es mir dann halt zumindest danach geht, halt Filme die zu gucken, die einen ähnlichen Charme versprühen. Denn ja, genau wie bei André und Dominik ist es halt auch bei mir so, dass was ich halt sehr an den Filmen, die ich jetzt gesehen habe, schätze, ist halt, dass ich erstmal von vornherein immer das Gefühl habe, dass alle eine Mordsgaudi haben, dass es halt einfach ein Fest ist, dass die, obwohl, Dominik sagt ja auch halt, natürlich zum Großteil sehen sie günstig aus, aber wir haben ja hier auch schon ganz, ganz viele Filme gehabt, die sehen günstig aus in dem Sinne, dass dann zum Beispiel keine Statisten da sind, dass das alles leblos wirkt, dass das alles irgendwie steril wirkt, und das ist hier halt nicht der Fall gewesen, bei zumindest all den Filmen, die ich gesehen habe, und das mag ich halt so sehr, dass das, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen, ja, günstig aussieht, aber vielleicht von den Effekten und auch von der Kulisse und allem drum und dran, habe ich trotzdem das Gefühl, dass da immer ganz viele Menschen sind und dass das irgendwie belebt ist und dass sich das organisch anfühlt. Und dann ist es halt dieser, ja, einfach dieser spaßige Humor, der sich durch die Filme zieht, der mich dann halt auch tatsächlich oftmals ziemlich gut trifft, ziemlich gut erwischt. Und ja, das ist so mein meine Troma-Vergangenheit oder warum ich Troma mag. Und bei dir?
Ja, bei mir ist es wie eingangs gesagt, ich hab schon ein paar Filme gesehen, letztendlich dann doch jetzt, nachdem Dominik das auch so ein bisschen erklärt hat, diese zwei Teile, die Filme in Eigenregie und die Filme, die eher sich auf Distribution beziehen. Also klar, dann habe ich doch eigentlich relativ viele gesehen und bin auch tatsächlich durch Toxic Avenger so ein bisschen aufmerksam geworden auf die ganze Sache und alles, was dahinter steht und wer dahinter steht, und bin da auch großer Fan tatsächlich geworden. Und jetzt wollen wir natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen und wollen tatsächlich mal loslegen mit unserem heutigen Film Class of Newcomb High aus dem Jahre 1986, und dazu hören wir erstmal in den Trailer kurz rein.
Welcome to Tromaville High, an average American high school, with one exception. It's located only 1 mile away from a nuclear power plant. They said it was 100% safe. But they were wrong.
There's no danger, Governor. We have the situation well in hand.
Welcome to the class of Newcomb High. Yes, at Newcomb High, strange things are happening. The Honor Society has changed from a group of clean-cut preppies into a vicious gang of cretins.
We're the youth of today.
The teenage student body is transformed into horrifying mutations. And physical education has turned into a nightmare of violence. The class of Newcomb High. Introducing Warren and Chrissy.
I love you.
Two young lovers caught in a world gone mad. Class of Newcomb High. Yes, at Newcomb High, anything can happen. And does. The class of Newcomb High, where you'll learn the three R's. Reading, writing, and radiation. See the most explosive action of the year. The class of Newcomb High. Rated R.
Kurz die harten Fakten. Class of Newcomb High hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,0 von 5. Auf der IMDb 5,7 von 10. Der Film ist 1992 indiziert worden in Deutschland, wurde 2016 von der Liste gestrichen, ist quasi sozusagen aktuell mit einer Spio-JK unterwegs. Und ja, wir haben uns auch im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht. Es ist tatsächlich aktuell relativ schwierig, an die Filme ranzukommen, generell an die Trauma-Filme, an die guten. Macht tatsächlich fast sogar Sinn, in den hauseigenen Store bei Trauma mal nachzugucken. Ich habe da eben mal nachgeschaut. Die haben größtenteils alle Filme dort auf Lager. Ansonsten, Class of Newcomb High, ich habe die Arrow-Edition. Das dürfte fast mit das aktuellste sein, was rausgekommen ist. Ist aber mittlerweile auch schon ein paar Jährchen out of print. Und kostet jetzt auch schon einen höheren Betrag. Ich weiß nicht, was ihr im Angebot habt. Dominik, DVD, eine alte?
Ich hab die alte US-DVD mit der Unrated-Version. Aber es gibt auch einen Trauma-Streaming-Dienst, Trauma Now. Ich weiß nur nicht, ob man den beziehen kann ohne VPN, also aus einem deutschen Netzwerk. Das müsste man mal checken. Aber da
ich glaube, der hat Geoblock. Ich meine, der hat Geoblock. Kann sein,
ja. Das also in sein. England also hat Shudder hat in England zumindest fast alle Trauma-Filme.
Oh, aber und Amazon Prime hat, glaube ich, auch ein paar, wenn mich nicht alles täuscht. Oder hatte zumindest vor ein paar Jahren mal ein paar.
Ja, also da müsste auf jeden Fall
Billos, glaube ich.
Da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen stöbern und ein bisschen gucken. Irgendwie kommt man an die Filme schon ran, aber ganz so einfach ist es tatsächlich nicht mehr. Regie geführt hat hier Lloyd Kaufman. Dominik hat es vorhin bereits erwähnt, bei den wichtigsten Trauma-Filmen hat er Regie geführt, hier im Gespann mit Richard Haynes. Und bevor wir in den Film reingehen, Pascal, worum geht's in Class of Newcomb High?
Traumaville, New Jersey. Nachdem es im lokalen Kernkraftwerk zu einem fatalen Unfall gekommen ist, bemüht sich der Besitzer Mr. Paley, diesen vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, damit die Anlage nicht heruntergefahren werden muss. Durch den Zwischenfall ausgelöst, sickert radioaktiver Abfall in das Wassersystem, wodurch auch die benachbarte Traumaville High School betroffen ist. Ein erster Schüler stirbt auf grausame Weise und auch viele der anderen Schüler durchleben zum Teil eine durch Strahlung verursachte drastische Wesensveränderung. Warren und Chrissy, ein junges verliebtes Paar, ziehen kurz darauf auf einer Party an einem radioaktiven Joint und auch wenn sie zwar nicht unmittelbar zu atomaren Superhelden mutieren, müssen doch auch sie mit höchst außergewöhnlichen Konsequenzen leben.
Ja, ich glaube, die Eingangssequenz von Class of Newcomb High zeigt eigentlich schon all das, was wir vorhin auch schon beschrieben haben, wo diese Filmliebe dann hinführt und wie sie sich darstellt in dem Film mit allerlei coolen Gestalten, aber auch sehr kreativen Ideen, manchmal auch sehr billigen Ideen. Und das sieht man eigentlich auch direkt hier eben in den ersten Minuten. Wir sehen eben die Traumaville High School, wir sehen das Nuklearkraftwerk direkt nebenan, wir sehen den Zwischenfall und sehen dann so die einzelnen ja Gangs und Gruppen an dieser Schule. Da zeigt sich relativ viel. Das ist natürlich auch so ein bisschen inspiriert eben von, ja, wie nennt man das? Es ist ja ein bisschen dystopisch, weil es ja nicht eben die Gegenwart in dem Sinne beschreibt. Da könnt ihr mir gerne mal kurz helfen, ob ich das richtig sehe. Es ist ja schon so ein bisschen dieses The Warriors-Style, was da so ein bisschen auch häufiger in den 80er Jahren, was ja auch The Class of 1984 zum Beispiel auch gezeigt hat. Gibt's da einen Fachbegriff für?
Ja, also dystopische Zukunft passt schon eigentlich ganz gut, würde ich sagen. So diese nähere Zukunft, die eigentlich nur ein paar Jahre weg ist, wo aber damals so in den 80er Jahren alle gedacht haben, okay, bis in 5, 6, 7, maximal 10 Jahren wird alles von Gangs regiert, wir fliegen irgendwie durch die Luft und jeder hat irgendwie sich wieder zu seiner Urform zurückentwickelt und ist zum absoluten, ja, quasi Urmenschen geworden, der jetzt nur noch die niedersten Bedürfnisse zu befriedigen versucht. Und ja, also wie du sagst, Class of 1984 war ja auch das klare Vorbild. Sieht man ja nicht nur am Titel, sondern auch an vielen, vielen, vielen anderen Einstellungen und Szenen und den Gangs und so weiter. Das wirkt ja alles wirklich so ein bisschen wie Class of 84.
Ja, und da haben wir so einen Punker, der dort mit Hitlerbart durch die Gegend rennt. Das ist durchaus charmant. Wir sehen dann immer wieder im Hintergrund dieses gemalte Kraftwerk auf einer Leinwand. Auch sehr viel Charme. Aber dann haben wir eben auch dieses Thema. Da stellt sich die Frage, André, ist es hier zum Scherz drin oder ist hier wirklich vielleicht eine tiefe Botschaft drin, wenn es darum geht, vielleicht die Umwelt zu schützen und Atomkraft hier so ein bisschen in die Kritik zu nehmen? Oder würdest du sagen, das ist einfach nur als Gag?
Naja, beides. Ne? Also der Aufhänger ist halt klar, es ist natürlich in keinster Weise irgendwie smart, es ist natürlich plakativ, aber es ist da, es sind jede Menge Gags gehen auf Kosten eben von Atomkraft, wie nützlich sie ist, wie zukunftsweisend sie ist, wie wir auch in 1000 Jahre davon profitieren werden und so weiter und so fort. Also ganz klar ist natürlich über die Überspitzung der Atomkraft hier gegeben und die das Herunterspielen ihrer Gefährlichkeit natürlich, ne? Und sobald hier der
vor allem durch die Regierung, ne?
Ja, natürlich, genau. Die Regierung und eben auch den Betreibern, ne? Sobald hier quasi das Unglück passiert, wird's runtergespielt und das heißt direkt hier seitens der Betreiber so, ja, das darf hier keiner mitkriegen, ne? Presse bitte raushalten und verschleiert das mal schön und hier und da und geht mal zur Schule, aber nachts, wenn es keiner sieht. Also es geht natürlich ganz klar hier um Vertuschung so von einem schweren atomaren Unfall und natürlich auch, wie gesagt, durch die Überspitzung des Herunterspielens der Gefährlichkeit so von Atomkraft und Strahlung. Klar, es ist schon in der Weise natürlich eine Kritik, die aber natürlich jetzt nicht gerade smart daherkommt, aber es ist natürlich ein Aufhänger für den Film.
Pascal, der Trivia-Fact ganz kurz, weil du gesagt hast, das gemalte Kraftwerk. Das Kraftwerk besteht aus zwei Teilen. Das vordere Gebäudeteil ist ironischerweise die Schule. Also das, was man auf der Leinwand auch sieht, wo man sieht, es ist einfach gehört zum Gebäude. Es ist eine alte Schule, die sie da gemietet haben. Oder die sie halt einfach nur abgefilmt haben. Die haben da nicht drin gedreht, sondern die haben halt von draußen gefilmt. Und der Rest vom Kraftwerk, die Kühltürme, die Schlote, also die Schornsteine und so weiter, das ist eine Miniatur. Da hat Lloyd Kaufman eine Miniatur abgefilmt, hat das Bild mattiert und hat die Miniatur in diesen Shot eingefügt. Ah, krass. Und es sieht meines Erachtens unverhältnismäßig gut aus. Also auch für heutige Verhältnisse noch. Also es passt überhaupt nicht zum Rest des Films so richtig, weil das sieht man und denkt sich, okay, du siehst schon, dass es künstlich ist, aber fand ich echt ziemlich krass, wie sie das gemacht haben. Also auch hier zeigt sich wieder der Erfindungsreichtum von Trauma und von Lloyd Kaufman im Speziellen.
Das stimmt. Und dann, Pascal, haben wir diesen chilligen Titelsong, von dem Dominik nach der Sichtung vor ein paar Tagen gar nicht mehr genug kriegen konnte. Ja, ich glaube, der ist bei uns allen hängen geblieben, oder?
Ja, der absolut. Das ist ein Ohrwurm sondergleichen, der ist klasse. Generell, der Soundtrack vom Film, der ist fantastisch und auch für mich generell so ein auch so ein Trauma-Markenzeichen, was heißt, ja, zumindest passt das immer sehr gut für meinen Geschmack. Ich bin da immer sehr angetan und der Titelsong ist großartig. Ich weiß nicht, wo würdest du den verorten, Dominik, auf der Trauma Original Soundtrack Skala?
Das würde ich sagen, sogar der Topseller von dem ganzen Film. Also mit einer der besten, wenn nicht sogar der beste Song aus einem Trauma-Film. Oder zumindest der wirklich auch bis heute noch hängen geblieben ist. Weil der ist auch on point, der ist nicht nur on point komponiert, der ist auch on point getextet, weil wenn man sich den Text mal anhört, der ist zwar simpel und alles, aber der sagt ja auch im Endeffekt aus, die Schüler sitzen drinnen, beten, schreiben ihre Prüfungen, während draußen der radioaktive Giftmüll irgendwie abgeladen wird oder irgendwo raussickert und nachdem sie sich Sorgen machen, wird halt nur gesagt, nee, wir brauchen nicht evakuieren, alles gut. Und so der letzte Satz in dem Song ist dann irgendwie, as we all contaminate, it's ignorance that seals our fate. Also während wir uns hier schön verseuchen lassen, ist es quasi einfach nur pure Ignoranz, die unser Schicksal besiegelt. Und wenn man das nicht hört und sowas, dann das geht schnell verloren. Aber das ist halt auch so, und das dann noch so verpackt in dieser catchy Melodie und auch dieser Anfangsshot, das hat der Chris vorhin so ganz kurz gesagt, du siehst dann so ein bisschen diesen Schulalltag und der Film beginnt eigentlich mehr oder weniger wie so eine Highschool-Drama-Komödie irgendwie, wo dann wirklich auch so diese ganzen Gangs und dieser Mikrokosmos noch mal kurz beleuchtet wird und eben wie zum Beispiel jetzt auch irgendwie in einem, was weiß ich, Eis am Stiel oder sowas, ne, so ein typischer Alltag und dann dieser Song, der schon so ein bisschen Vorbotschaft ist auf das, was da kommt und auch so leicht Unbehagen bereitet, finde ich, wenn man den so hört irgendwie, der wirkt ja jetzt nicht durchweg positiv, sondern der wirkt ja schon so ein bisschen bedrohlich, auch mit diesem Anfangsintro und dann geht's richtig los und das ist schon, der passt schon echt gut, muss ich sagen.
Ist euch eigentlich aufgefallen, dass, also mir ging's zumindest so, dass der Leiter des Kraftwerks, der etwas schwergewichtige Herr dort, dass der so leichte Züge von Donald Trump in seiner Mimik und in seiner Ausdrucksweise hat?
Das ist auch der Oberboss aus Toxic Avenger.
Mhm. In dieser Eingangssequenz, das ist doch auch der Moment, in dem Michael Hurt zu sehen ist, ne? Also in seiner einzigen On-Screen-Performance quasi.
Ja, richtig.
Ja. Ja.
Der Kraftwerksleiter ist super. Ich habe einer meiner Top-Jokes aus dem Film ist halt, wenn sie dann ihn versuchen zu interviewen, warum denn jetzt der arme Junge in der Schule gestorben ist. Und er sagt so, nein, das kann gar nichts mit dem Kernkraftwerk zu tun haben. Wir haben übrigens rausgefunden, dass er zu Hause 2 Mikrowellen stehen hat.
Ja, das ist gut.
Nicht unwahrscheinlich, dass es daran liegt. Das ist, da ist die Donald-Trump-Parallele vielleicht am deutlichsten zu erkennen.
Das stimmt. André, mir ging es tatsächlich so ein bisschen so, dass der Anfang, so charmant er auch ist, sich doch ein bisschen in die Länge zieht. Also ich hatte irgendwie nach 15 Minuten irgendwie gefühlt immer noch den Song im Ohr, also als liefe der nach 15 Minuten immer noch und als hätte sich irgendwie nichts getan. Als würde einfach nur mal hier ein paar Shots von den Schulgangs, hier mal ein paar Shots vom Kraftwerk, aber die Story, dass die irgendwie nicht einsetzen wollte so recht. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, nach 15 Minuten bin ich irgendwie immer noch in der Intro-Sequenz und absolut nichts hat sich getan.
Naja,
du kannst natürlich jetzt auch sagen, ist dein Problem. Aber
es ist quasi auch, weil mir ging es nicht so. Also das Ding ist einfach, dass also A, hört der, also der Film hat eigentlich kaum eine Szene, wo keine Musik spielt. Der ganze Film wirkt
irgendwie ein. Ja, das meine ich ja, das ist das Problem.
Also ich habe den Übergang gar nicht gemerkt. Dann der ganze Auftakt mit dem Streber, der aus dem Fenster fliegt. Das ist ja im Grunde sowieso schon ja die ersten 20 Minuten oder so. Ja, weiß ich nicht. Fand ich gar nicht, weil der zieht direkt so rein durch die treibende Musik und es passiert einfach auch direkt so viel Skurriles. Und du hast so viele Schauwerte, du hast so viele Figuren, du hast so viele direkt so Albernheiten, die Kostüme, das Setting, die ja dann erstmal diese ganzen Atomgeschichten, die Sprüche, direkt der Unfall, der passiert. Ich fand gar nicht, ich konnte mich kaum retten vor Eindrücken irgendwie. Und dann plus, wie gesagt, der famose Score, der durchgehend mitwippen lässt. Ja, natürlich ist es jetzt gegen eine Sehgewohnheit erstmal. Vielleicht, aber ich fand es super. Ich hatte damit großen Spaß. Also ich war direkt drin. So. Und von daher, also mich fand das weder langweilig, noch hatte ich das Gefühl, ich gucke mir irgendwie ein Intro an oder so.
Du bist aber nicht allein, Chris, lustigerweise, weil Lord Kaufmann selber hat gesagt, nach 20 Minuten hat er irgendwie sich die Dailies angeschaut und hat gemerkt, oh, irgendwie kaum Action drin. So, können wir nicht machen. Das ist ein Trauma-Film, wir müssen ein bisschen was reinpacken. Und hat dann noch Szenen nachgedreht in der Postproduktion.
Wahrscheinlich die Sexszene im Atombunker, wa?
Fertig war. Nee, die haben die Szenen mit den Cretans, wie sie da in diese Schoolyard-Party da reinfahren und diese Buffet und sowas da alles verwüsten mit den Motorrädern. Das haben sie dann hinterher noch nachgedreht, als Lloyd Kaufman halt gemerkt hat, okay, bis es richtig losgeht in der Action, vergeht einfach zu viel Zeit, das können wir nicht machen, der Film plätschert zu viel dahin. Aber so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen, finde ich interessant.
Davon ab tatsächlich fand ich eine der Highlights des Films ist tatsächlich für mich diese oder eine richtige Sexszene ist es ja nicht, aber beinahe Sexszene dort in diesem Atombunker der Schule, wo dann überall das grüne Glibber runterläuft. Das fasst für mich den Film eigentlich ziemlich gut zusammen, weil es irgendwie auch alle Zutaten eines guten Trauma-Films enthalten hat. Aber du hast sie angesprochen, die Cretans sind ja quasi die ja, Antagonisten des Films, wenn man so will, oder ein Teil der Antagonisten, aber gleichzeitig sind sie ja irgendwie, und da auch wieder, vielleicht auch wieder einfach meine Sehgewohnheit, vielleicht sehe ich es auch einfach falsch in diesem Fall, bei diesem Film, für mich waren sie irgendwie über weite Strecken auch die Protagonisten und ich fand zu Anfangs nämlich Warren und Chrissy so unsympathisch, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass die mal zu den Protagonisten des Films werden. Pascal, wie ging es dir da? Habe ich das auch wieder als Einziger so wahrgenommen?
Jein, also naja, jetzt also als Protagonist, dafür sind die halt dann schon.
Also sie sind natürlich sehr normal.
Ach so, du meinst jetzt Chrissy und
also alle quasi, also
Warren und Chrissy.
Auf beiden Warren Seiten.
Und Chrissy habe ich tatsächlich, die habe ich so ein bisschen für mich charakterisiert, so wie ja einfach die zugegebenermaßen sehr blassen, unschuldigen Naivlinge, die halt da so ein bisschen durchstolpern und dann da so ein bisschen halt dran wachsen sollen. Jetzt, aber das ist eher auch so etwas, was ich halt, wenn ich irgendwo sag, da hat mich der Film jetzt nicht so komplett, ja, oder da würde ich den Film kritisieren, ist halt die Tatsache, dass meiner Meinung nach jetzt genau das Problem, dass es halt nicht so einfach ist zu sagen, das sind jetzt die Protagonisten, denen wir folgen, die so richtig eine richtige Geschichte haben, die sie durchleben, sondern das ist halt alles sehr sehr ja szenisch wirkt und sehr zusammengesetzte Momente von witzigen Ereignissen, die einfach halt so in den Tagen nach diesem Unfall passieren, dass es sich halt so zusammengesetzt anfühlt. Und deswegen kann ich so ein bisschen verstehen, dass man auf jeden Fall nicht so leicht mit dem Finger auf die Protagonisten zeigen kann und sagen kann, ja, das ist der Film, wo Chrissy und Warren, das Pärchen, das sind die Helden des Films und die kämpfen gegen die Cretons. Ja, aber ich als Helden würde ich die Cretons jetzt auch nicht bezeichnen. Ich, was mir noch aufgefallen
zumindest,
ist jetzt...
Zumindest was Screentime angeht, das war, glaube ich, vielleicht so ein bisschen, da hat sich mein Eindruck, glaube ich, so ein bisschen verfestigt, weil eben Chrissy und Warren dann irgendwie dann auch mal für 10 Minuten gefühlt gar nicht zu sehen sind und die Cretons quasi eigentlich durchgängig im Mittelpunkt so ein bisschen stehen. Mhm. Vielleicht ist das eher, sie stehen im Mittelpunkt, sind aber jetzt nicht unsere Protagonisten in dem Sinne.
Ja, die Cretons sind halt auch maximal schauwert, so im Vergleich zu dem ja total normalen Pärchen, also zu den Normalos, weil die natürlich auch so einfach die coolsten Kostüme haben und am abgefahrensten aussehen. Da hätte ich mich vielleicht so ein bisschen darüber gefreut, wenn man so die Transformation derer halt irgendwie ein bisschen mitbekommen hätte, weil das ist mir jetzt eigentlich auch erst beim zweiten Mal schauen so richtig klar geworden oder aufgefallen, dass ja öfter gesagt wird, dass die halt, bevor sie zu den Cretons geworden sind, ja ganz normale oder sogar die Snobs der Schule waren. Ja.
Sehr gut beobachtet, Pascal. Du musst dir dann das Remake anschauen. Da wird nämlich ganz genau beleuchtet und auch sehr eindrucksvoll auf Bild festgehalten, wie sich die Snobs, also diese Honor Society, wie sie da heißt, in die Cretons verwandeln. Da gibt es eine ganz schöne lange Szene, wie die dann irgendwie wieder auftauchen und so richtig abgefreakt aussehen. Und da kommt es deutlich heraus.
Ah, okay.
Ich muss gestehen, ich habe mein Mediabook tatsächlich verkauft vom Remake. Ich wollte es gestern raussuchen, um das nochmal zu gucken. In der Kausalität mit unserem Podcast, aber ich habe es tatsächlich verkauft, leider.
Der wird aber verschleudert, glaube ich, auch bei den gängigen Portalen.
Also zumal, weil die meisten Leute eben das Versprechen wahrgenommen hatten, dass der zweite Teil ein Jahr später rauskommt. Und es kam ja nicht und ein deutscher Release. Ich weiß gar nicht, ob 84 Entertainment sich die Rechte am zweiten überhaupt noch gesichert hat. Aber ja, das ist dann wiederum eine andere Geschichte. André, die Schulparty und die radioaktiven Joints, die dort geraucht werden. Und das, vor allem die Auswirkungen davon, die ja auch Auswirkungen auf die Spezialeffekte hatten, wenn wir da an Warren denken, der vermutlich die größte Morgenlatte der Welt produziert und seine Partnerin, deren Bauch zu platzen droht. Was sagst du zur Effektarbeit?
Ja, ist schön schlonzig halt generell, ne? Aber am Anfang auch schon natürlich, als er aus dem Fenster klatscht und dann so in bester Street Trash und Evil Dead Manier zu Püree wird, da macht sich schon die schöne handgemachte FX-Arbeit bemerkbar und natürlich dann später auch hier, wenn da der Schlong bis zur Decke wächst und Bäuche anschwellen und ja später noch irgendwelche Riesensamen erbrochen werden. Das ist schon alles sehr, 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 sehr liebevoll und genauso mit vielen guten Einfällen inszeniert und vor allem schön abstrus einfach. Es passt immer ins Gesamtbild. Denen ist ja nichts zu schade. Und das ist, finde ich, immer so schön. Du siehst einfach, dass ihnen auch nichts zu blöd ist und ist nichts zu schade. Und wenn sie, du kannst dir vorstellen, wenn sie einen Gedanken fassen, das machen wir jetzt, dann wird es auch einfach so gedreht. Und das finde ich immer bei Troma generell, gerade auch bei dem Film hier, fand ich das sehr schön, weil du immer merkst, so, die machen einfach immer den nächsten Schritt, egal wie absurd, eklig oder sonstiges er ist. Von daher finde ich halt sehr, sehr passend und schön schleimig. Das können sie ja eh gut. Hat mir gut gefallen.
Wir hatten das ja damals mal in so einer vorangegangenen Episode gesagt, Pascal, über Wes Craven, dass er quasi kein Gespür dafür hat, was eine gute Idee ist und was eine schlechte Idee ist und deswegen er quasi auch so extrem ist, was seine Filmografie angeht, von Meisterwerken zu totalem Mist. Und ich habe das Gefühl, das kann man auch gut auf das Trauma-Filmmaking beziehen. Sie haben dort irgendwie einen Katalog an Ideen und die werden dort einfach alle reingebracht, ohne dass da irgendwie großartig drüber nachgedacht wird, ob das jetzt eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee ist. Hauptsache, es ist eine Idee und ich glaube, so entstehen da die Filme auch so ein bisschen. Das hat mich total daran erinnert, über das, was wir uns damals bei Wes Craven unterhalten haben. Ja,
nicht nur der Katalog von Ideen vor allem, sondern auch da kommt irgendjemand während der Produktion und sagt, oh, ich habe hier einen Haufen Schüsslersalz, den kippe ich euch kostenfrei hierher, könnt ihr machen, was ihr wollt. Und dann sagt Kaufmann, oh geil, Schüsslersalz, hau mal her, mach mal eine Szene in einem Salzbergwerk. Wir haben da hinten noch so ein paar Billo-Felsbrocken rumliegen, so Fake-Felsbrocken, die ordnen wir einfach an und dann haben wir das irgendwie. So das sagt, schreibt er auch in seinen Büchern, nimm, was du kriegen kannst. Wenn du Independent-Filme machst, nimm, was du bekommen kannst. Wenn irgendjemand kommt und bietet dir irgendwas an, egal was es ist, nimm's. Wenn es nichts kostet, nimm's. Egal, vielleicht kannst du es irgendwann mal gebrauchen, wenn nicht, dann halt nicht. Aber dann baut man das halt ein, da wird auch mal gerne ein Drehbuch umgeschrieben dann für sowas. Das ist also, er hat eine Vision, das ist das Komische, das merkst du auch, wenn du die Making-ofs anschaust und die Audiokommentare hörst und die Interviews liest, er hat eine klare Vision und er hat schon eine definitive Vorstellung, wie was aussehen soll, aber er ist nicht festgefahren in seinen Ideen, sondern er lässt sich gerne auch mal umstimmen oder wenn jemand eine gute Idee hat oder wenn die günstig an irgendein Kostüm kommen, zum Beispiel für den Film Nukem High, falls euch das aufgefallen ist, die meisten von den Atomkraftwerk-Mitarbeitern, die laufen in diesen weißen Anzügen rum.
Es waren gefühlt nur zwei Leute, die das gespielt haben, oder?
Ja, die weißen Anzüge waren ein paar mehr, weil da haben sie kostenlos welche bekommen für die Produktion. Das waren irgendwie, keine Ahnung, 50 Stück oder sowas. Hat auf jeden Fall gemeint, die haben gereicht. Die sahen halt ein bisschen billig aus. Und dann gab es ein paar, ich glaube zwei, von den gelben Anzügen, die wesentlich besser aussahen. Und da hat sich Leute natürlich gleich gedacht, Mensch, wie können wir da das Beste rausholen? Die lassen wir natürlich nicht nur zwei Leute tragen, sondern die lassen wir halt einfach mal irgendwie 10 Leute tragen in den verschiedensten Szenen, sodass es aussieht, dass die halt bunt gemischt sind. Dass es halt sowohl Mitarbeiter in weißen Anzügen gibt, als auch in den anderen Anzügen. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass die entsprechend gerochen haben. Und da haben sich wohl auch der ein oder andere Darsteller bei ihm dann ein bisschen beschwert, dass die mega eklig sind, wenn man da reingeht und dort kaufen und sagt, ja, Independent Filmmaking. Viel Spaß.
Der Humor von Troma, der lässt sich ganz gut in den nächsten Szenen beschreiben, dass er eben durchaus mal sympathisch sein kann, gerade für uns Deutsch-Muttersprachler gibt es ja auch noch die German-Lesson bei Miss Stein mit dem wundervollen Zitat, ich glaube, du hast die schönsten blauen Augen, was natürlich vor allem im O-Ton sehr gut funktioniert, was dann durchaus sehr sympathischer Humor ist, vor allem dann mit der Knutschattacke danach. Aber nur ein paar Sekunden später haben wir dann eben auch die Szene, als die Punker oder unsere Gang quasi, die Creedence, die Oma überfallen und sie ja mehr oder weniger zu Tode treten. Das ist dann eben wieder die andere Seite der Derbheit des Humors. Dominik, wie gut funktioniert das heute für dich noch? Und findest du, dass das schon grenzwertig ist oder ist es einfach der Humor, der dann einfach, den nimmt man oder man braucht die Filme nicht gucken?
Also sehr schwierig. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, der Humor stößt mich derart ab, dass mir das Filmerlebnis vergällt. Das war ja auch das, was ich am Anfang so ein bisschen angesprochen habe. Wobei ich da tatsächlich in dem Film noch fand, dass es sich einigermaßen in Grenzen hält, weil da gibt es wirklich auch andere Werke von Troma, wo auch wirklich krass über Minderheiten lustig gemacht wird und da halt auch Stereotype bedient werden. Natürlich auch immer mit so einem entsprechenden Augenzwinkern dahinter, aber mir fehlt oftmals einfach der klare Kommentar und das klare Aburteilen. Die machen das schon und ich glaube Michael Hirst und Lloyd Kaufman, auch wenn die sagen, wir nehmen jeden in unsere Filme, das haben sie oft genug bewiesen, die achten auch nicht auf Hollywood-Schönheitsideale, da darf jeder ran, der ein bisschen Talent hat oder der halt einfach auch kostenlos arbeiten will. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich nur die Liebe zur Vielfältigkeit und zur Diversität ist, die sie dann immer propagieren, oder halt wirklich mehr einfach nur dieser Gedanke, wenn wir es kostenlos kriegen, dann nehmen wir es, egal wer es ist, egal wie es ist. Ich glaube, das steht da schon eher im Vordergrund. Also deswegen ist der Humor für mich echt ein zweischneidiges Schwert. Wobei das mit der Oma, die kam einfach vorbei und die wollte da irgendwie mitmachen. Hat Lloyd Kaufman gesagt, es war keine Schauspielerin, sondern die haben sie halt einfach eingesetzt. Die wollte das einfach, die hat da Bock drauf gehabt. Und die Szene mit der Alka-Seltzer-Tablette, wie sie dann irgendwie diesen Überfall quasi inszenieren, um ihr die Tasche abzuluxen, indem sie dann so tun, als hätte der jetzt irgendwie einen Anfall und hätte da jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Krankheit oder so. Das ist ja auch lustig, weil diesen Effekt nehmen sie ja in fast jedem Troma-Film. Eine Alka-Seltzer-Tablette gemischt mit Lebensmittelfarbe wird ja immer hergenommen, wenn irgendeiner irgendeinen Schleim auskotzen muss. Und da hat Lloyd Kaufman selber auch schon zigmal gesagt, dass das sein Lieblingseffekt ist, weil er so billig ist. Das kostet halt einfach nichts. Kaufst eine Packung Alka-Seltzer für, was weiß ich, $5 in der Apotheke, Lebensmittelfarbe kriegst auch billig, mischt das Zeug ein bisschen, dann packt sich einer so ein Ding in den Mund, trinkt einen Schluck hinterher und spritzt sich die Lebensmittelfarbe rein, dann heißt es Action und dann gurgelt er das einfach hoch, hält sich ein bisschen den Hals und dann schäumt es richtig schön und sieht richtig eklig, schlodderig, widerlich aus. Und da geht ihm richtig das Herz auf, weil es so billig ist. und einfach auch verhältnismäßig gut aussieht. Nur was halt nicht geplant war, war der Moment, in dem dann Spike, ist es glaube ich, ihr die Soße ins Gesicht spuckt. Das war wohl nicht geplant. Das wusste niemand von der Crew und das wusste auch die Oma nicht. War dann halt eine nette Überraschung, hat dann Lloyd Kaufman gesagt, ja, hat sie halt noch so eine Dreingabe bekommen, die wird sich bestimmt gefreut haben darüber. So als Überraschungsmoment, wenn man schon in dem Film dann drinnen ist. Und ja, aber der Humor gehört halt einfach dazu, zu den Filmen. Aber dass man das jetzt nicht unbedingt mögen muss oder nicht unbedingt geil finden muss, ist auch nachvollziehbar.
Wie hat der Humor bei dir funktioniert, André?
Ja, ich bin da ganz bei Dominik. Es ist natürlich zwieschneidig und vor allem aus heutiger Sicht so. Ist auch wieder der Zeitgeist, die Filme sind zu einer Zeit entstanden, eben als generell ja noch eine andere Ton herrschte, was eben Humor über Minderheiten und Co. angeht. Du hast hier bei Newcomb High halt auch das N-Wort drin, ne? Und sowieso einer der Bad Guys ja hier, beziehungsweise der Punks. Ja, macht ja quasi auch ein Semi-Blackfacing in dem Sinne. Das ist natürlich alles sehr derbe und aus heutiger Sicht sicherlich auch zu kritisieren in dem Sinne, weil ich da auch bei Dominik bin, da fehlt so ein bisschen der Kommentar dazu. Ne? Das wird dann schon oft stehen gelassen. Von daher, es ist grenzwertig, es ist schwierig. Ich glaube jetzt auch halt, dass Troma jetzt sicherlich ich glaube nicht, dass die es halt quasi aus Böswillen machen, also mit der Absicht auch wirklich Leute zu beleidigen, sondern klar, es ist einfach ein übertriebener Humor, den sie in alle Richtungen streuen, sei es eben mit extremer Gewalt oder eben auch eben sehr, 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 sehr düsterem Humor. Aber ja, ich sehe es genauso, man muss es differenzieren, aber ich verstehe auch jeden, dem das dann irgendwie aufstößt oder so krass ist oder wie auch immer. Bei mir hat der größtenteils funktioniert, weil ich mich auch ruhig auch mal so unter der Gürtellinie Humor einlassen kann, wenn ich ihn eh schon, also wenn der Film mir schon vorab auch zu Genüge sagt, was ich zu erwarten habe. Von daher fand ich das meiste eigentlich in Ordnung, solange es jetzt nicht irgendwie zu drüber wurde. Und jetzt auch in der speziellen Szene mit der Oma irgendwie, das fand ich noch irgendwie. Das war schon wieder so Comic Relief. Also das war ja, schon wieder so. Ja,
es wurde ja jetzt auch nicht on screen gezeigt.
Genau, ne? Es war zudem nicht on screen und es war so Comic Relief. Du hörst da nur die Geräusche und so. Und das war dann okay. Da konnte ich dann drüber schmunzeln. War jetzt aber auch nicht der Mega-Brüller, die Szene sowieso. Aber generell, der Humor hat mich größtenteils abgeholt. Es gibt so ein paar Szenen, aber da muss man halt sagen, ja, okay, die sind auch ein bisschen schlecht gealtert.
Das ist wirklich so, ja. Also ich muss auch sagen, wirklich, wenn die nicht so nachweislich schon stark in der LGBTQ-Community verhaftet wären und wirklich auch einen großen Fan-Kreis in dem Bereich hätten und wirklich Leute da in ihre Arbeit mit einfließen lassen, in der Crew, im Schauspielfilm, auch das Remake von Newcom High dreht sich ja um ein lesbisches Pärchen. Das machen sie dann schon so, dass man sagen kann, okay, die sind da schon auch irgendwie mehr drinnen als viele andere Firmen, die sich genauso drüber lustig machen oder lustig gemacht haben und denen nachweislich einfach fuck egal ist irgendwie, was irgendjemand außer weißen Leuten, die Filme anschauen, dann denkt. Und da zeichnen sie sich schon ab. Aber hätten sie das nicht, hätte ich, glaube ich, heute massive Probleme und würde wahrscheinlich das meiste auch nicht mehr gucken wollen. Weil ich einfach, sowas möchte ich mir nicht anschauen. Und dann auch noch mit dem Wissen, dass es halt wirklich eigentlich ohne Kommentar entstanden ist und einfach nur, weil es halt edgy ist und oben drüber, weil das war der Grund. Also das war nicht aus einem Hass auf irgendeine Gruppe, sondern das war damals halt edgy und war damals halt irgendwie verrucht und hat Diskussionsstoff gebracht und deswegen hat man es halt eingebaut. Sexgewalt und entsprechende Witze gegen Minderheiten, das ist halt so diese Tabuthemen zur damaligen Zeit und das war halt so dieses, damit räumen wir auch, weil wir einfach anarchistisch sein wollen und gegen den Strom schwimmen wollen und independent sein wollen und so und das, ja, muss man halt heute entsprechend anders bewerten, aber da sollte man sich nicht vor der Kritik verschließen und sollte wirklich auch selber kritisch mit dem eigenen Sehverhalten dann mal umgehen.
Ich muss sagen, ich fand den Humor immer dann tatsächlich am besten, wenn er so ein bisschen, generell bei Troma-Filmen, wenn er so ein bisschen der Humor ist, der in die Richtung der hier Abrams-Filme, also so Naked Gun und Airplane geht. Also wenn es diese Momente sind, wo einfach vielleicht auch irgendwo im Hintergrund irgendetwas komplett Unpassendes passiert oder irgendetwas, was halt gar nicht eigentlich da reinpasst, aber alle halt so komplett ernst damit spielen. Wenn nachher zum Beispiel dann der Lehrer sich irgendwie von dem einen Punk den Knochen holt und dann einfach so mit diesem Knochen agiert, als wäre das halt einfach ein Messer oder so, das er dabei hätte und gar nicht die Skurrilität dieses Knochens bewertet. Das sind halt so die Momente, die ich ja unfassbar witzig finde, einfach weil ich diesen Humor so mag. Und auch auf der Schulparty da teilweise die Outfits, die halt einfach so, ja, komplett drüber sind, wenn der eine aussieht, als würde er gleich tauchen gehen, irgendwie in seiner lustigen Badehose und halt der schon erwähnte Joke am Anfang mit den Mikrowellen, das sind die Momente, die, deswegen mag ich auch Class of Newcomb High sehr, weil da sind zumindest jetzt aus meiner Erinnerung halt auch die meisten dieser Witze drin versteckt, der arbeitet damit ganz gut und das mag ich einfach, deswegen finde ich gerade Class of Newcomb High von den Filmen, die ich gesehen habe, einen der witzigsten Trauma-Filme.
Ja, wo der Schuldirektor ihm den Knochen so wegnimmt, meint so, das würde ich ganz schön Schwierigkeiten bringen. Und denkst du so, warum?
Ja, das ist halt ein Knochen, aber ich find's witzig. Auch generell halt, wie dann alle so, ich meine, die Punks sind ja so drüber, dass die Frisur von dem einen mit diesem Riesenzopf, das ist halt, das ist halt beyond, was man von abgefahrenen Punks erwarten würde, aber jeder geht einfach davon, spielt einfach so, als wär's ganz normal, also den Umständen entsprechend normal. So,
wenn ich diese sehe, habe ich das Gefühl, die wurden halt beim Dreh so in irgendeine Umkleide geschickt, mit wo über so 1000 Kostüme hängen, genau, und meinst so, geh mal in die Zauberkugel und such dir einfach alles aus, was du willst. Und mal dich an, wie du willst. Und dann kommt halt ein Hühnchen raus und ein Hitler und ja, es ist super durch.
Einer sieht aus wie Ziggy Stardust, because why not? Das ist schon super.
Ist euch das aufgefallen, dass Judy, also die Freundin von Chrissy, in der Partyszene auch an dem Joint zieht?
Ja.
Und dass man aber nie mehr so richtig erfährt, wie sie sich verwandelt. Man sieht sie dann später nochmal.
Ist das die Dame mit dem Autounfall?
Das ist die von Anfang an dabei ist. Die so ein bisschen auch Gesichtsschminke hat, mit den dunklen Haaren, die auch sehr.
Ich meine, die rausgeschrieben sexuell wurde aus dem Drehbuch.
Das ist die Judy ist am Ende noch dabei. Die sich dann so diesen Blitz an die Seite schminkt. Sie verwandelt sich ja dann auch, aber da war mehr zu sehen im ursprünglichen Film. Das wurde dann rausgekürzt aus Pacing-Gründen. Aber eigentlich hätte sie sich auch ganz normal verwandeln müssen, so wie Chrissy und Warren dann. Aber man sieht es halt nicht. Es ist bei den Deleted Scenes mit dabei und am Ende taucht sie nochmal auf, aber das hat mich dann auch so ein bisschen überrascht, dass sie dann auch eigentlich mit dabei ist, aber dass man nie so richtig erfährt, was mit ihr jetzt eigentlich passiert und wie sie sich jetzt eigentlich verwandelt und warum sie dann komischerweise zu den Cretans irgendwie dazugehört, während Chrissy und Warren ja andere Wege gehen.
Mhm. Ich finde tatsächlich, dass der Film von den Trauma-Filmen, die ich kenne, tatsächlich noch am Mainstream-tauglichsten wäre. Also er ist natürlich nicht Mainstream-tauglich in dem Sinne, aber ich glaube, André hat es in unserem Vorgespräch schon gesagt, dass seine Frau und eine Freundin den Film mitgeguckt haben und den zwar ein bisschen skurril fanden, aber nicht schlecht, oder? Und ich glaube, beide hatten noch keine Trauma-Erfahrung. Und ich glaube, daran kann man ganz gut ableiten, dass der Film eben, glaube ich, noch am ehesten für so Mainstream-Publikum verträglich ist, oder?
Nee, es war halt eher so ein alle drei Minuten ein lautes so, was gucken wir da eigentlich? Ja, es war halt so eine Mischung aus verstörter Faszination einfach. Ja, aber genau deswegen, weil einfach, wie ich halt sagte, weil der Film einfach halt durchgehend so viele Schauwerte bietet, weil du einfach in jeder Szene denkst, was gucke ich da? Was ist denn da los? Deswegen konntest du dann halt nicht weggucken. So. Und klar, also wie gesagt, der Theme-Song blieb danach hängen. Der Rest wahrscheinlich nicht, aber für den Moment war die Faszination dann trotzdem da, um das auf jeden Fall aufmerksam durchzuschauen.
Ich finde, was auch dazu beiträgt, ist so ein bisschen dieser Sketch-Charakter, die der Film zumindest auf mich hat. Ich finde, dass der Film irgendwie, dass ihm gerade im Mittelteil so ein bisschen der rote Faden fehlt. Das würde ich dem auf jeden Fall auch kritisch anrechnen durchaus. Da weiß der Film irgendwie manchmal nicht so recht, wohin mit der Story, beziehungsweise erzählt dann teilweise über längere Strecken gar nichts weiter zur Story und besteht eher so aus einzelnen Set-Pieces, die immer so auf so einem einzelnen Sketch hinauslaufen. Eben auch so zum Beispiel diese Sequenz, die wir eben beschrieben haben mit der Oma und dem Überfall dort und so. Das sind immer so einzelne Momente, die in diesem Moment auch funktionieren, aber manchmal als Gesamtwerk so ein bisschen stückelhaft wirken, finde ich, Dominik.
Ist schon richtig, ja, aber das liegt wahrscheinlich auch mit am Budget, gehe ich davon aus. Weil halt einfach das Budget wirkt sich halt wirklich auf alle Aspekte des Films aus, das merkt man deutlich. Und wie du sagst, das kommt auch raus, wenn man sich immer anschaut, wie die Filme entstehen. Das ist ja wirklich so, wir drehen heute das und das und dann geht irgendwas schief und dann wird halt was anderes gedreht. Oder dann wird die Szene nochmal umgeschrieben, weil man sagt, wir können das andere auch nicht drehen, weil das Boom-Mic fehlt. Wir müssen erst das Boom-Mic organisieren, das alte ist kaputt, wir haben nur eins, wir brauchen ein neues. Und der das neue Boom-Mic bringt, bringt auch den Truck und der Truck wird gemietet und der kommt aber erst morgen. Und deswegen müssen wir heute was anderes drehen oder wir drehen gar nichts. Und dann sagt halt Leute,
komm, oder bevor wir gar nichts drehen, drehen wir einfach irgendwas, was uns gerade eingefallen ist.
Drehen wir irgendwas und dann wird halt das Drehbuch umgeschrieben und dann sagt man halt, okay, dann spielt die Szene halt nicht da, sondern dort und dann sind halt nicht die oder die, sondern die und die beteiligt. Und dadurch wirkt das Ganze, das ist auch nicht das einzige, also der einzige Film, wo das so ist. Das wirkt in diversen Filmen so. Selbst in den besseren Filmen hast du immer so Filler-Szenen mit drinnen, wo Leute kaufen dann meistens auch wirklich unumwunden und sagt, ja gut, die muss man halt drehen, weil an dem Tag ging nichts anderes. Sie haben die dann gedreht, die sollte eigentlich ein bisschen anders aussehen, aber dann ist uns da was ausgegangen oder hat da das Budget nicht gereicht oder wir haben das nicht bekommen, was wir eigentlich hätten bekommen sollen und dann muss es halt umgeschrieben werden und dann haben wir halt das nächstbeste genommen.
Im Verlaufe des Films kristallisiert sich dann heraus, dass wir es hier mehr oder weniger mit einem Dreikampf zu tun haben. Die Cretans, dann unsere nuklearen Yuppie-Kids, die ja auch ungeahnte Stärken dazu bekommen haben durch ihre nukleare Verwandlung. Und es stellt sich heraus, dass im Keller der Schule ein Atommonster lebt oder beziehungsweise entstanden ist, welches die Leute nur zu gerne verspachtelt. Und die Cretans werden ja dann von der Schule ausgeschlossen, aber kommen dann wieder ins Gebäude, ballern dort noch die Sekretärin über den Haufen und lösen den Alarm aus, sodass alle flüchten aus der Schule heraus. Und dann kommt es eben im Keller dann zum Showdown. Und dann haben wir dieses Monster Pascal, welches aus meiner Sicht, auch wenn man es nie so ganz vollständig sieht, durchaus was Cooles an sich hat, weil es eben auch wieder so diese Trauma-Trademarks hat. Viel Glibber, viel Schleim, schön handgemacht und möglichst kostengünstig gemacht. Aber irgendwie in diesem Universum, in dem der Film spielt, passt es einfach perfekt herein, oder?
Ja.
Und Splatter gibt es ja dann auch noch ordentliche.
Ja, genau, es gibt Splatter und aber es ist exakt so, wie du sagst. Und das, das gelingt dem Film oder das ist dann halt Kaufmann und Hertz einfach so gut gelungen, dass sie es geschafft haben, dass der Film an so vielen Ecken und Kanten so rustikal wirkt, halt einfach aufgrund der jetzt ja schon beschriebenen Bedingungen außenrum halt, wirkt das so rustikal und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber da passt halt dieses Monster so perfekt rein, weil es wirkt halt schon, also es ist nicht super schlecht, es sieht irgendwie cool aus, es wird in den allermeisten anderen Horrorfilmen, die sich halt ernst nehmen, wird es nicht wirklich funktionieren, aber hier passt es halt so perfekt rein, weil es genau auf diesem Level mitschwingt und irgendwie schon eklig ist und ja, es ist das perfekte Filmmonster für den Showdown für genau diesen Film. Stimme ich absolut dir zu.
Das ist ja das Kind, ne, von Chrissy. Genau, das ist ja das Kind. Chrissy ist ja schwanger, nachdem sie Sex mit Warren hat und sie spuckt dann diesen Wurm ins Klo und der bewegt sich durch die Kanalisation und landet dann in diese Abfalltonne von toxischem Müll. Wie die da hinkommen, weiß ja auch keiner. Warum steht da eine Tonne mit radioaktivem Abfall im Keller der Schule, weiß kein Mensch. Aber da fällt es dann rein und dann mutiert es dann so. Und dieses ist ganz lustig, weil das Monster sieht, finde ich, auch ziemlich cool aus, aber es gab kein komplettes Kostüm von dem Monster. Die hatten ein Hinterteil, die Maske, einen Arm und ein Bein, glaube ich, sonst nichts. Und haben dann halt immer so gedreht, was ich auch richtig cool fand, weil da merkst du wirklich auch, dass Lloyd Kaufman da schon ein Gespür dafür hat, für Einstellungen und für Cinematografie und für Szenen. Du merkst es diesen Szenen nicht an. Du denkst wirklich, das ist ein riesengroßes Monster, was da kommt. Und dabei ist es einfach nur ein Typ in einem nicht mal fertigen Kostüm. Das Kostüm ist einfach, der hat einen Arm, ein Bein, ein Stück vom Rücken und den Kopf und ansonsten seine normalen Klamotten halt an und wird halt so gefilmt, dass es halt wirkt, als wäre das ein riesengroßes, krass ekelhaftes Monster und sogar so glaubwürdig, dass in der Szene, in der Spike auf das Monster schießt und dieser gelbe Schleim da vorspritzt, das ist nur ganz kurz, das mussten die rausschneiden für die Unrated. Da hat die MPAA gesagt, oh nee, das ist zu eklig. Das können wir nicht machen. Also das ist ja widerwärtig mit diesem Schleim und da dieses Monster da. Nee, schneide das bitte raus. haben sie dann rausgeschnitten und halt hinterher für die Unrated wieder eingefügt, was ja immer sowieso witzlos ist im amerikanischen Rating-System, dass man da hinterher einfach alles veröffentlichen kann, was vorher im Kino nicht okay war zu zeigen. Aber fand ich lustig, dass die MPAA, für die MPAA das Monster scheinbar so glaubwürdig war, dass die sogar gesagt haben, die eine Szene, die wollen wir nicht mehr drin haben, das muss raus, das ist zu eklig, kann man den Leuten nicht zumuten.
Mindestens ja, genau. Aber ja, wie du sagst, dass dieses Gespür dafür, das Monster dann realistisch darzustellen, ich musste gerade dran denken, weil wir den ja auch zu viert besprochen haben, man stelle sich vor, Glenn Danzig hatte versucht, dieses Monster in nicht fertigen Kostümen in Szene zu setzen.
Oh Gott.
Wie in Verotica.
Oh mein
Gott. Oder man stelle sich vor, Lloyd Kaufman hätte Verotica gedreht.
Wäre der bessere Film geworden.
Ja, mit Sicherheit. Dann hätte auch das Monster mit dem Loch im Schritt noch wie ein echtes Monster ausgesehen.
Ich finde übrigens, die schlechteste Filmenthauptung, die ich je gesehen habe, ist da tatsächlich auch in diesem Showdown drin. Also das sah wirklich, das sah schlecht aus. Also bei aller Liebe zu den handgemachten Effekten, aber das ist dann doch ein bisschen zu obvious gewesen. Ich weiß, manchmal liegt es so ein bisschen, das wollte ich vorhin schon anmerken, als wir über das Matte Painting von der Miniatur des Kraftwerks geredet haben. Ich weiß, Dominik, du bist ja immer nicht so ein großer Fan von diesen klassischen Videothekenfilmen, wenn die dann groß in 2K oder 4K remastered werden auf Blu-ray und so. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Film, der ein bisschen verliert dadurch. Da würde ich dir ausnahmsweise mal recht geben, was das betrifft.
Das ist bei den meisten Traumas. Aber ich fand im Vergleich, also die Enthauptung war Billo, das stimmt, die war wirklich nicht schön. Aber die Kralle in den Hinterkopf von Gonzo, wo das Auge ausgedrückt wird, die fand ich wieder nicht schlecht. Und der Kopfpunch da von der einen Cretin-Frau, die man eigentlich gar nicht so richtig erkannt hat, wo das Monster quasi aus der Tonne rauskommt und ihr so die Faust durch den Kopf rammt, die fand ich auch schön.
Die war super.
Es wechselt sich immer so ein bisschen ab. Ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was sie gerade für Props haben. Manche Effekte sehen echt toll aus. Auch was du gesagt hast am Anfang, André, das Schmelzen von Dewey, von diesem Nerd, ja, wie der aus dem Fenster fällt. Das ist ein super Effekt, finde ich. Also ich war überrascht,
wie echt
es aussieht für die Verhältnisse und so. Aber dann hast du halt wieder so Szenen wie diese Enthauptung, wo man dann schon weiß, okay, da hat vielleicht irgendwie der Prop-Guy irgendwann zur Mitte des Films gesagt, okay, tschüss, keine Lust mehr. Dann musste es derjenige machen, der normalerweise den Boden aufwischt, weil kein anderer da war. Und dann kommt es durchaus auch mal zu Qualitätsunterschieden innerhalb der Filme.
Ja, man merkt das deutlich tatsächlich, ja, wie da in Einzelszenen die Qualität schwankt. Also auch der Faust durch den Kopf Ramm-Effekt ist viel zu gut für den Rest eigentlich. Also da merkst du wirklich, das fällt auch positiv dann auf. Bist du, oh, das war dem Motto so, habe ich nicht mitgerechnet jetzt, dass da doch noch so ein gutes Ding hier kommt.
Das ist halt, weil halt jeder alles macht irgendwie bei den Filmen. Jeder macht alles. Wenn einer sagt, Mensch, ich arbeite zwar normalerweise mit der Kamera, aber ich habe eine super Idee für den Effekt, habe ich mal irgendwo gesehen, so und so, dann wird es halt gemacht und dann sieht es vielleicht in dem Moment auch super gut aus. Stichwort die Kopfszene von dem Kind in Toxic Avenger, die ja bis heute noch für Flammenmägen sorgt, verständlicherweise, wo sie halt einfach wirklich nur eine Melone genommen haben irgendwie und die dann ein bisschen angemalt und eine Perücke drauf, aber so gut gefilmt haben, dass es halt wirklich eklig und schlimm wirkt, wenn man das dann sieht. Und demgegenüber halt wieder so Filmen wie zum Beispiel Die Enthauptung oder auch in Troma's War gibt es ein paar Szenen, wo wirklich schlechte Effekte sind. Oder jetzt auch hier in Nukem High die Szene mit dem Gewehr, wo die, was ist es, die Sekretärin vom Rektor,
wo die raus im Zimmer schießt.
Wo sie aus dem Zimmer schießen, wo sie halt einfach nur ein paar rote Punkte hinten an den Rücken dran gemalt haben.
Ja.
Und die fällt dann so theatralisch um und spuckt noch so ein bisschen Blut, aber halt gedacht, okay, da war wohl kein Geld für Squibs oder sowas da.
Ja. Und selbst dieses Blut sah irgendwie so aus, als wäre es einfach nur irgendwie gemalt, drüber gemalt.
Ja, mit Edding, mit rotem Edding. Ja. So.
Einfach aufs Negativ raufgemalt, so gefühlt. Ja, aber letztendlich ist es das auch so ein bisschen, was so eine Produktion eben auch unterscheidet von Hollywood, ne? Ich meine, hier stellt euch mal vor, da käme jetzt irgendwie bei einem Steven Spielberg Film käme irgendwie der Kameraassistent und sagt, ich habe hier eine viel bessere Idee für einen Effekt, gibt's halt nicht, und bei Troma ist es erlaubt, da darf halt jeder seinen Senf dazugeben und dann wird das dann demokratisch sozusagen angenommen oder nicht, aber wahrscheinlich wird einfach alles angenommen, so wie wir die Herrschaften da kennen. André, was hat dir gefallen an Class of Nukem High? Du hast ihn zum ersten Mal gesehen, und was hat dir nicht gefallen? Wenn es überhaupt was gibt, was dir nicht gefallen hat.
Also ich bin wirklich sehr positiv überrascht vom Film insgesamt. Hat mir gut gefallen. Ich war, wie gesagt, direkt gut unterhalten von der ersten Minute an, weil er so einen schönen, rasanten Einstieg hat, der, wie gesagt, so Musikvideo-mäßig einfach kommt. Es spielt ständig Mucke, die auch noch catchy ist. Der Score ist einfach super. Also da haben sie wirklich richtigen Ohrwurm-Score abgeliefert, der du willst gar nicht, dass der aufhört. So, dass du die ganze Zeit Autoradio hörst und fährst halt so eine gemütliche Straße voller Gore runter irgendwie. Und deswegen, das fand ich gut. Der Film zieht dich direkt so rein und bietet halt einfach so viele Bilder und so viel Skurrilität, dass du immer so, du kannst den Blick gar nicht abwenden, weil du nichts verpassen willst. Du willst jedes Kostüm dir irgendwie anschauen, weil alles so abstrus ist und guckst dir halt im Detail so an, was die da alles sich an die Westen getackert haben und da noch ein Detail und hier halt eine Hühnchenmütze und hier ein Knochen und das macht einfach Spaß, das ist so ein bisschen nicht zu analysieren, aber einfach wirklich sich die Details anzuschauen, weil es einfach so viel mit so viel Liebe da alles zusammengeschustert ist, aber es gibt halt trotzdem halt so ein Bild, wie Dominik sagt, so man merkt das Konzept dahinter trotzdem. Es wirkt auf den ersten Blick total chaotisch und abstrus, aber es gibt einfach einen Faden trotzdem, der sich durchzieht und das zusammen lässt dich halt wirklich nicht los. Und von daher fand er ein gutes Pacing, der hat natürlich, muss man sagen, ist es natürlich alles, wirkt es sehr willkürlich und natürlich bist du nicht immer hundertprozentig im Klaren, so was geht jetzt eigentlich gerade, aber es reicht dann dazu, damit du einfach die Grundstory, die ja nicht wirklich, die passt auf ein Post-it, aber dass du sie einfach grundlegend verstehst und dann lässt du dich einfach von dem Film mitziehen, finde ich so. Das ist, der hat so eine schöne, unterhaltsam, abstruse Sogwirkung, dann glänzt er eben mit ein bisschen Ekel, mit ein bisschen Splatter, mit ein bisschen Glibber, mit abstrusen und obskuren und ekligen Einfällen, mit, wie gesagt, tollen Kostümen, mit so viel gutem Humor, mit, wir haben schon gesagt, schwierigem Humor. Du kommst eben so vom Lachen in die Traufe und wieder zurück, aber es reicht, also es ist nicht so schlimm, dass du dich irgendwie, zumindest bei mir war es so, mich hat es nicht gestört. Also ich konnte dann über das eine oder andere, konnte ich dann drüber hinweg schmunzeln und mir sagen, okay, Zeitgeist geschenkt. Und dafür kommt direkt wieder der nächste gute Gag um die Ecke und hat mich dann eben am Ball gehalten. Von daher, es gibt nicht so richtig viel, was ich richtig an dem Film schlecht fand in dem Sinne. Also ich war durchgehend unterhalten, ich finde, der hat eine solide Länge, da muss nicht sagen, das und das hätte man weglassen können. So. Mit meinem Highlight, muss ich auch sagen, war dann auch wirklich die Szene, wo sie dann mit den Motorrädern in die Schule fahren. Und dann dadurch die völlig unnötig auch so mit gefühlt 100 km/h, aber wahrscheinlich waren es eigentlich in realen 3 durch diese Gänge brettern und trotzdem wirkt es irgendwie so, es wirkt so wild, obwohl es wahrscheinlich wirklich am Set, wie gesagt, glaube ich, gar nicht so aussah. Sie haben es wieder gut kaschiert, dass es irgendwie cool aussieht, wie sie da durch die Schule heizen und ja, alles in allem einfach ein Film, der vor Ideenreichtum strotzt, der ja mich zumindest nicht zu keiner Sekunde wirklich gelangweilt hat, aber der natürlich auch trotzdem insgesamt flach bleibt so. Und sage ich ja, die Kritik ist plakativ, wenn man die Gesellschaftskritik da dem anerkennen möchte, aber es passt natürlich, ist es natürlich trotzdem ein schöner Aufhänger für diese ganze Geschichte. Von daher, für mich war es einer der besten Traumas, die ich bis jetzt gesehen habe. Und ich gebe Chris auch vielleicht recht, dass es vielleicht einer der eingängigsten ist und die noch irgendwie so als Gesamtkonzept eben auch Leuten zeigbar sind, die mit Trauma sonst wirklich noch gar keine Berührungspunkte haben. Ich glaube, da gibt es schlimmere Einstiege bei Trauma. Und von daher bin ich dabei wirklich sehr, 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 sehr unterhaltsam. 4 von 5 Sternen. Es war jetzt kein filmisches Meisterwerk, wow, aber unter seiner so Trauma-Prämisse und wenn man weiß, auf was man sich da einlässt, finde ich, war das eine wirklich durchaus sehr, sehr unterhaltsame Tour, die mir echt, echt richtig viel Spaß gemacht hat.
Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
Ja, ich fand, ich habe den jetzt zum zweiten Mal gesehen, ich habe wieder sehr viel Spaß gehabt. Ich hatte sogar ein bisschen mehr Spaß als beim ersten Mal, weil ich jetzt, glaube ich, auch noch die Möglichkeit hatte, ein bisschen mehr einfach auf Details, aber so noch ein bisschen mehr mitzubekommen, ein bisschen mehr auf, ja, schon hier und da die Ideen zu achten, die da einfach drin versteckt sind und so ein bisschen auch mehr wertschätzen kann, was da halt einfach aus geringem Budget und diesem chaotischen Arbeiten entstanden ist. Und ich habe es ja schon gesagt, der Humor ist tatsächlich hier, steht für mich an erster Stelle. Also ich finde die Effekte auch cool, die machen Spaß. Aber so liebevoll und so gut die halt auch in den Film passen, ist das jetzt für mich nicht das Kriterium, weswegen ich sage, das ist jetzt mein liebster Troma, aber es ist auf jeden Fall der Troma, der mich von denen, die ich kenne, am meisten zum Lachen bringt, einfach weil ich diese trockenen Gags da drin so grandios finde. Und dafür mag ich den Film sehr. Dann ist halt einfach das Setting, Highschool ist immer cool. Die Idee mit dem Kernkraftwerk, die ist, ja, das ist jetzt kein Geniestreich, aber sie passt auch einfach perfekt. Dann auch dieses, ich meine, allein, dass der Ort Tromaville heißt, ist halt schon witzig so. Das ist etwas, das finde ich halt direkt cool. Das ist halt sowas wie Entenhausen, keine Ahnung. Da ist dann halt Tromaville so. Und hier spielen halt die Troma-Filme so. Wo sonst? Ist doch klar. So, das ist genau mein Humor. Das mag ich. Und ja, ich das erste Sequel habe ich ja schon mal gesehen. Da kommt dann ja noch ein, ich glaube, es gibt ja noch den dritten. Und dann jetzt Remake plus Sequel zum Remake. Da werde ich mich jetzt mal auf jeden Fall in nächster Zeit nach Möglichkeit dran wagen und freue mich schon drauf. Mal gucken, was da noch auf mich zukommt. Ich habe dem Film jetzt dieses Mal 3,5 von 5 Sternen gegeben. Ich habe wieder sehr viel Spaß mit dem Film gehabt. Und ich glaube, wenn man, also wer für diese Art von Film empfänglich ist, wer auch generell vielleicht schon mal hier und da, also Toxic Avenger unter Umständen gesehen hat, und auch wenn das jetzt schon noch mal, ne, ein anderer, also ist halt noch nicht so krass wie Toxic Avenger, aber wer den auch lustig fand, der wird hier, glaube ich, auch einfach seinen Spaß haben.
Ja, ich
würde den empfehlen.
Ich finde vor allem, das ist ja das, was ich vorhin sagte und bei dem anderen mir auch recht gegeben hat, ist irgendwie schon so ein bisschen massentauglich in dem Sinne, weil er hat natürlich Gewalt, aber es sind letztendlich auch nur 2-3 Gewaltspitzen, die jetzt auch nicht unbedingt das Mainstream-Publikum heute mehr schocken dürfte. Von daher ist es, glaube ich, wenn man mit dem Humor klarkommt, und wie gesagt, und auch der ist ja zumindest Troma intern hier noch relativ zahm und eher ein bisschen blödelig, glaube ich, kann man hier durchaus auch als Unerfahrener im Troma-Bereich durchaus mal zuschlagen, auch wenn man mit sowas überhaupt nichts anfangen kann. Ich glaube, hier kann man zumindest mal reingucken und testen. Und wenn man sagt, okay, das gefällt mir ganz gut, dann kann man ja definitiv noch weiter gucken, auf jeden Fall. Und ja, ich würde euch da auch recht geben. Also für mich ist das mit kurz nach, ich glaube, Toxic Avenger finde ich minimal besser, aber kurz danach ist es für mich so der beste, den ich bisher aus dem Trauma-Bereich gesehen habe. Auch wenn er natürlich so ein paar Schwächen hat, oder zumindest für mich ein paar Schwächen hat, eben dieses sehr episodenhafte, manchmal nicht so ganz stringente Erzählen und auch dieser Einstieg, der zwar cool ist, aber für mich halt erzählerisch nichts gebracht hat, so diese Opening-Sequenz, so diese ersten 15, 20 Minuten, und auch, dass es bei mir ein bisschen gedauert hat, bis ich so ein bisschen mit Warren und Chrissy warm wurde, das war dann echt so erst im letzten Drittel. Aber ansonsten hat man damit echt super viel Spaß, wo man einfach das, was Dominik vorhin gesagt hat, auch einfach hier in jeder Szene sieht, die Liebe zum Filme machen, die Liebe auch so ein bisschen zum Chaos, so ein bisschen einfach dieses Guerilla-Filmmaking, das spürst du hier einfach in jeder Sekunde. Die Effekte wechseln sich so ab zwischen super schlecht und dann doch irgendwie auch super toll. Der Score, Soundtrack, alles richtig gut, lauter Ohrwürmer, und man ist immer mitwippen. André, du hast es, glaube ich, vorhin auch gesagt, oder Pascal, du bist die ganze Zeit am Mitwippen, weil die Songs alle so cool sind. Und er hat eben diesen Appeal, den ich total mag, also dieses Setting von diesem, eben dieses dystopische Highschool-Setting oder dieses auch mit diesen Gangs einfach, was eben auch The Warriors hatte, was Class of 1984 hatte. Einfach, ich mag dieses, wenn so ein paar Gangs da sind und so ein bisschen für Unruhe sorgen und so weiter. Das mag ich. Das ist halt hier so ein bisschen die Trash-Ausgabe von Class of 1984, und das mag ich total, wenn halt so ein paar Rebellen da sind, die sich auch gegen die Obrigkeit hinwegsetzen wollen. So ein bisschen Anarchie an der Schule. Das hat noch nie geschadet. Und es ist manchmal ein bisschen pubertär, und ich glaube auch, dass das bei einigen nicht mal reichen würde, wenn sie vorher einen Kasten Bier getrunken haben, um den irgendwie genießbar zu finden. Aber eins ist auf jeden Fall klar, ich glaube, jeder, der den Film sieht, wird am Ende sagen, das ist ein sehr erinnerungswürdiger Film, und der wird sich auch noch in vielen Jahren daran erinnern, dass er den oder die irgendwann mal gesehen hat. Deshalb von mir 3 oder 3,5, jetzt weiß ich auch nicht. Doch, ich gebe ihm 3, weil das ist, mir fehlt ein bisschen was, hatte ich ja erwähnt, ein paar Sachen, die mir nicht taugen, aber das sind sehr wohlwollende, einfach sehr gute 3 Sterne, sehr viel Spaß, sehr viel Energie, und das macht einfach Bock. Und deswegen gebe ich jetzt abschließend, für die abschließenden Worte, das Ruder nochmal zu Dominik und frage dich dein Resultat. Du hast ihn jetzt wie oft gesehen? Weißt du das noch?
10-mal vielleicht. würde ich sagen.
Wird er besser oder wird er
schlechter? In den letzten Jahren deutlich seltener, aber früher, als ich die DVD mir damals gekauft habe, irgendwann 2000, 2001 oder so, habe ich den relativ häufig geguckt, einfach weil ich nichts anderes hatte von Troma. Wird mir dann immer ein bisschen genügsamer. Also ich habe dem Film, ich will gar nicht so viel mehr reden, ich habe eh schon wieder zu viel geredet, 3,5 Sterne, drei Sterne für den Film an sich und ein halber Stern aus Nostalgie und einfach aus dem Grund, dass ich mit dem Film ziemlich viel verbinde, auch aus der damaligen Zeit eben noch. Der Film war, vielleicht um das nochmal so ein bisschen abzurunden, der Film war relativ erfolgreich, hatte wohl auch ein Boxoffice von fast 500.000 und ist auch ein Videothekenhit gewesen, was man sich vorstellen kann, was aber in erster Linie an dem Titel lag, der, wie wir vorhin schon gesagt haben, ja sehr unschwer erkennbar stark angelehnt ist an Class of 1984. Das hat Lloyd Kaufman auch bewusst so gemacht. Der Film sollte eigentlich erst Atomic High School oder irgendwas heißen, also irgendwas ganz Komisches, Unkreatives. Und er hat es dann aber nochmal umgeändert in der Hoffnung, dass die Leute, wenn sie in der Videothek stehen, denken, sie haben Class of 1984 und den dann mit nach Hause nehmen und dann merken, oh, es ist gar nicht der, den wir eigentlich wollten. Und das hat scheinbar auch funktioniert. Und das Cover, was einen Film suggeriert, wie so oft, den es absolut nicht gibt, wenn ihr euch mal das klassische Cover anschaut mit dieser,
ja, total,
mit dem Spike, der diese Weltraumpistole hat und mit dem Mädel mit dieser futuristischen Gitarre und hinten kommt dann Gonzo auf dem Motorrad und so weiter. Das lässt ja eine Zukunft erkennen, die weit, weit mehr in die 2000er irgendwie reingeht, als das, was der Film uns dann letzten Endes wirklich anbietet. Aber das war so die Tagline und das ging wohl auf und ich glaube auch, dass der Erfolg von Class of Nukem High maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Troma überhaupt damals weitermachen konnten, weil die hatten auch eine ziemliche Schaffenskrise irgendwann mal während ihrer 80er Jahre so Zeit, sage ich jetzt mal, weil halt auch nach Toxic Avenger nicht mehr wirklich viel kam, was den Erfolg nochmal hätte duplizieren können. Aber Class of Nukem High gehört halt heute wirklich auch zu Recht, wie wir jetzt festgestellt haben, zu den großen Troma-Klassikern, zu den Filmen, die man gesehen haben sollte, wenn man sich ein Bild machen will, von wie Troma aussieht. Und deswegen kann ich ihn auch nur empfehlen. Und wer ihn gesehen hat und wer ihn mag, der kann sich gerne auch das Remake anschauen, das mit sehr viel Liebe in Anführungszeichen die Geschichte nochmal neu erzählt. Und es ist kein Sequel Pascal im Übrigen, sondern es ist wirklich ein Zweiteiler. Die erste Hälfte ist quasi der erste Film und dann wird die zweite Hälfte nochmal im zweiten Film erzählt. Und aufgrund der Laufzeit wird natürlich dann auch nochmal wesentlich mehr Fokus auf das Ganze gelegt. Es gibt auch eine mutierte Ente, die dann geboren wird. Und der Film überbietet sich an Absurditäten von einer Szene zur anderen. Also kann ich wirklich nur empfehlen.
Wobei sie tatsächlich mit einer Sache gebrochen haben, glaube ich. Ich finde, da haben sie doch zumindest den weiblichen Teil der Besetzung doch schon ganz schön nach Schönheit ausgewählt. Also da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass sie noch jeden ans Set gelassen haben, sondern da schon ein paar verkaufsfördernde Argumente mit reingebracht haben. War zumindest mein Eindruck.
Also die Hauptdarstellerin Asta Paredes ist die Tochter von Chrissy, die auch Chrissy heißt. Also in dem Filmuniversum ist es die Tochter quasi von Chrissy und ihre Partnerin ist, habe ich den Namen nicht im Kopf.
Catherine Corcoran,
as Lauren. Genau, Catherine Corcoran, die quasi ihre, also Lauren statt Warren, auch lustig, die ihr Love Interest ist. Die beiden sind definitiv auch nach Optik gecastet worden. Ist aber nicht nur der Fall. Ich habe da die Casting-Videos gesehen, die haben auch wirklich überzeugt. Und wer sich das anschaut, merkt auch, dass die beiden schon ein bisschen mehr drauf haben als so die typischen Troma-SchauspielerInnen. Das ist schon relativ deutlich. Auch Clay von Karlowitz, der quasi Eugene spielt, ist ja auch schauspielerisch wirklich nicht schlecht. Und das ist der Freund von Asta Paredes. Der hat auch in früheren Filmen schon mitgespielt. Zach Amico kennt man auch aus den Produktionen. Von daher stimmt es. Aber in kleineren Rollen hast du dann auch wieder Monique Dupree drinnen, die zwar auch mit entsprechenden Argumenten überzeugen kann, aber gerade auch in den Duschszenen und sowas hast du auch wirklich Menschen abseits der Norm schon mit drinnen. Und auch Zach Amico zieht ja öfters mal blank, ist ja auch jetzt ein mehrgewichtiger Mensch. Von daher, ja, ist es richtig, die Hauptdarstellerinnen passen in das Raster, aber es sind trotzdem noch genug Leute vorhanden, die, wo der Trauma-Spirit auch wieder durchkommt und die nicht wirklich
Lemmy,
ins Raster passen und die dann auch nackig sind. Lemmy ist auch wieder dabei, genau, richtig. Auch Stan Lee spielt wieder mit, der auch ein Freund ist. Das fand ich auch im Übrigen so komisch, das vielleicht noch als Abschluss. Ganz, ganz viele heutige Hollywood-Größen haben ihren Ursprung in Trauma-Filmen. Sam Jackson, Marisa Tomei, Kevin Bacon, Kevin Vincent Costner. D'Onofrio, Kevin Costner, James Gunn, ein riesengroßer Freund von Lloyd Kaufman. Und trotzdem, auch Tarantino ist ein großer Freund von Trauma und Lloyd Kaufman. Und trotzdem sind die so klein geblieben irgendwie, obwohl die so viele relativ dicke Busenfreunde in relativ guten Positionen haben. Irgendwie. Da habe ich mich auch immer gefragt, war das teilweise vielleicht auch eigener Wille, auch teilweise irgendwie, wo dann trotzdem die Freundschaft irgendwo aufhört und man sagt, vielleicht doch, es geht noch so weit, dass ich dir eine Rolle in meinem Guardians-Film gebe, lieber Lloyd, aber so ganz so weit, dass ich dich jetzt irgendwie in Hollywood platziere, geht's dann doch nicht. Oder ob halt Lloyd selber gesagt hat, nee, Hollywood fickt euch. Hat er ja auch selber oft genug gesagt.
Ich wollte sagen, das sagen auch alle Filme in gewisser Weise irgendwie.
Genau, also das, da hat er, ich glaube, er hat auch, das war so eine Mischung aus beiden irgendwie. Der wusste schon, wo sein Platz ist und weiß es bis heute. Und ist auch ganz, ganz froh, glaube ich, drüber, dass er in der Nische ist, in der er ist.
Das denke ich auch. Dominik, vielen Dank, dass du mal wieder bei uns zu Gast warst und uns mit deiner Expertise beehrt hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, es hat euch gefallen.
Da bin ich ja richtig rausgestochen heute, ist ja Wahnsinn. Vielleicht war ich auch ein bisschen euphorisch beim ersten Mal. Mal gucken, wie er beim zweiten Mal, wenn ich ihn irgendwann mal gucke, wirkt.
Ich freue mich, dass er dir so gut gefallen hat, muss ich sagen. Ich finde es sehr schön, auch dass du den Anfang so zu schätzen gewusst hast. Freut mich.
Ja, vielleicht mal gucken. Ja, vielleicht mal gucken. Bin gespannt, ob er wächst oder eher verliert. Aber ich bin auch bei Pascal eher, glaube ich, weil ich sage ja, ich fand jetzt schon die ganzen Details super und ich glaube, da fällt dir eher noch mehr auf, weil er dir einfach wirklich, der bombt dich ja zu mit Content quasi. Und ich glaube auch eher, dass man da eher auf mehr achtet. Aber mal gucken. Aber wie gesagt.
Also bei mir ist er auch gewachsen, also im Laufe der Zeit, muss ich sagen. Also beim ersten Mal fand ich den gar nicht gut. Ihr wisst ja alle.
Aber ich wollte gerade sagen, natürlich, bei dir ist es natürlich immer schwierig, generell mit Humor und Co., ja.
Ja. Und der ist tatsächlich gewachsen bei mir. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, ist die Schere hier nicht so groß, weil es eben ja im Endeffekt kein Horrorfilm ist. Ne? Also es ist ja schon eher einfach ein reiner Comedy-Film. Und von daher ist es für mich tatsächlich einfacher, als wenn er jetzt irgendwie nebenbei noch einen Slasher-Plot oder sowas erzählen wollte. Aber das tut er ja gar nicht. Aber ja, deswegen, also ich denke auch, der wird bei dir sogar noch mehr wachsen, glaube ich. Also ist, glaube ich, zumindest auch bei mir der Fall gewesen. Kleiner Ausblick noch auf die nächsten 3 Folgen tatsächlich, denn jetzt ist es tatsächlich endlich soweit. Nachdem wir Freitag der 13. hatten, nachdem wir Scream hatten, nachdem wir Halloween hatten, nachdem wir, naja, ist fast schon unangenehm, das mit in die Reihe aufzunehmen, aber nachdem wir Wrong Turn hatten, ist es jetzt endlich soweit. Das nächste große Franchise steht an und wir werden uns jetzt in den nächsten 3 Wochen mit dem kompletten Nightmare on Elm Street Film-Franchise beschäftigen. Und wir hoffen, ihr habt da Bock drauf. Und das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.